Dong. Wir haben den 30. Januar 2023. Das Wetter wird langsam besser. Heute war es sehr windig und wechselhaft. Manchmal war es schön sonnig, manchmal hat es auch geregnet und manchmal war es einfach nur grau und trist. Ja, das ist das Intro. So traurig und langweilig wie immer. Und jetzt wird's spannend. Ne? Let's go.
Natürlich. Was geht ab? Wie ist dein, Körper Netflix so gebaut? Gut, dass wir beide die gleiche Idee haben.
Alter. Also für alle, die noch nicht wie heißt die Serie?
Physical 100, glaube ich.
Für alle, die das noch nicht gesehen haben, beste Serie ever. Kurz zum Konzept. Spielt in Südkorea. Beinhaltet die 100 sportlichsten Menschen aus Südkorea. Vermutlich. Alles ist mit dabei. MMA-Kämpfer, ehemalige SoldatInnen,
TänzerInnen, oder als InfluencerInnen,
Bodybuilder, Wrestler, Turner, wirklich jede Sportart, die man sich so denken kann, ist irgendwie vertreten. Außer Schwimmer. Schwimmer habe ich es nicht mitbekommen.
Aber selbst so ein 17-jähriger Taekwondo-Typ und so, ne, wo man so denkt, okay, der ist jetzt noch nicht so lange im Game und so, ja.
Ja, und die ganze Serie ist so eine Mischung aus Ninja Warrior und Squid Game. Also bei Squid Game fehlt, glaube ich, eigentlich nur noch der Teil, wo die alle irgendwie sterben. Ich glaube, das passiert in der Serie nicht. Aber der Rest ist ungefähr so gleich vom Vibe. Also es ist, spielt in irgendwelchen Hallen mit künstlichem Licht. Man weiß nie genau, was auf einen zukommt. Es gibt irgendwelche Challenges, wo die Hälfte dann irgendwie rausfliegt nach der ersten Challenge. Also es ist auf jeden Fall super krass. Und Spoiler-Alarm, in der ersten Folge ging es darum, dass alle mussten quasi hängen, sich quasi an so einer Stange festhalten, möglichst lange. Und die am längsten durchgehalten haben, haben es irgendwie, die haben die Vorrunde quasi überstanden. Im Sinne von, die haben irgendeinen Bonus bekommen für die nächste Runde. Keiner weiß, was in der nächsten Runde passiert. Und die halt früh halt gefallen sind, weil sie sich nicht mehr halten konnten, die haben halt einen Nachteil für die nächste Runde.
Aber sie sind noch nicht raus. Okay, weil ich muss zugeben, ich habe es eben nicht geschafft, noch den Rest der Folge zu gucken. Deswegen cool, jetzt weiß ich schon mal, dass die hängen. Das heißt, die sind noch nicht raus, oder? Weil das, ich könnte mir vorstellen, gerade beim Hängen, das sind ja auch also ich glaube, das Witzigste an der Serie bis jetzt war, die Reaktion aufeinander, die wurden quasi, es gibt so eine Anfangshalle, wo quasi die Nachbildung der Körper von den Leuten sind, so, ne? Der Oberkörper ist wie so eine Gipsstruktur quasi, wie so eine Statue quasi dahin gepackt. Und dann werden die nacheinander da reingelassen und als Zuschauer kriegt man quasi so mit, wirklich über eine halbe Stunde eigentlich geht das, wie dann nach und nach die Leute quasi reinkommen. Und die Folge heißt auch irgendwie die Hackordnung, weil so klar ist, okay, da kommt irgendwie der Erste rein und guckt sich erstmal alles so an und sagt so schon manche Namen, denkst so, krass, dass der dabei ist und keine Ahnung. Ich glaube, die hatten schon mal irgendwie so ein Vorgespräch vorher, weil manche kennen sich auch schon und ich glaube nicht zwingend nur privat, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vorher eine Liste bekommen haben, wer so dabei ist, weil irgendwie sind die manchmal schon so, ah, ich wusste, dass du da bist oder hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und das Witzige ist dann, wie die dann quasi nacheinander da reinkommen und sich gegenseitig dann quasi so ein bisschen auf der einen Seite abfeiern, auf der anderen Seite auch so völlig ehrfürchtig sind. Also da waren ja, da kamen ja immer so drei dicke Brocken quasi rein. Ich weiß gar nicht, was die Nummer, was das nochmal.
Der Autohändler.
Der Autohändler, genau.
Der eine war, glaube ich, hier, wie nennt man es?
Armwrestler war einer, genau.
Armdrücken. Armwrestler. Andere war, glaube ich, Strongman oder so. Und beim dritten weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall so 2-Meter-Typen, die so 3 Meter breit waren.
Genau, und die auch so, weil vorher waren immer so relativ, für meine Empfindung, so relativ agile, schlanke, wie so der Turner. So, ne? Wir haben alle so ein Bild im Kopf von so einem klassischen Turner am Sprung, jetzt kein Ringeturner oder so, der halt so relativ breit ist, sonst war eigentlich so ein schmaler, durchtrainierter Typ sozusagen. Und dann kommen diese Brocken rein und ich könnte mir halt vorstellen, gerade beim Hängen, ist das halt, also ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist beim Hängen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt unverhältnismäßig ultra unfair viel schwerer für diese Boys halt quasi ist, als jetzt für den 17-jährigen Taekwondo-Typen, der einfach nichts wiegt sozusagen. Deswegen wäre es irgendwie ganz schön schade, wenn die jetzt nach der ersten Show dann einfach schon, also nach der ersten Challenge jemanden rausschmeißen würden. Dann hätten die auch gar nicht kommen müssen, wenn es Hängen gewesen wäre so.
Ja, ja. Nee, ich glaube, das ist, das mit dem Hängen ist tatsächlich nur so eine Art Warm-up. Mhm. Und die halt gut sind beim Hängen, die können halt in der nächsten Runde, wo wirklich Leute rausfliegen, haben die irgendeinen Vorteil. Mhm. Ich weiß auch nicht welchen. Aber es fliegt erstmal niemand raus.
Okay.
Ist aber trotzdem interessant zu sehen, wie ernst die das nehmen und wie sehr die dann auch Platz 1 werden wollen. Und das wird auch noch lustig, wie sehr die einander mit dieser Ehrfurcht auch vergleichen, weil der häufigste Kommentar ist, wow, ich hänge hier schon genauso lange wie die Legende XY.
Der MMA-Kämpfer?
Sport
ist,
Set,
so. Ist es immer noch der MMA-Kämpfer? Das war so geil, als
der
Reik und dieser
ältere Typ. Ja, der wird immer noch gefeiert, aber es sind nur ein paar andere.
Alter, selbst ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber der wurde so dargestellt, weißt du, wie in so jedem x-beliebigen Anime auf einmal kommt so der krasseste Typ im Raum da rein. Alle sind so, oh nein, oh wow. Und so, das ist so witzig. Und er ist,
ja, es war ein bisschen, wirklich so wie bei Dragon Ball.
So. Und er sieht auch so cool aus. Und man denkt so, boah, ich will
es. Alter, der sieht aus wie Tony Stark
einfach. Sieht einfach so cool. Stimmt, ja. Sieht so cool aus. Ja. Und
ich glaube, das würde die deutsche Variante würde, glaube ich, ein bisschen anders ablaufen. Ja. Wenn alle so ein bisschen in der Ecke stehen, so Arme verschränkt, so. Ja. Also, ja, ich weiß ja nicht, also das ist also
voll. Ja, und das, also das, wir können da gleich mal ein bisschen mehr drauf eingehen, aber total witzig, also dieses, also wie die Leute dann eben reinkommen und dann immer so, die dann sagen, also die sagen dann nicht so, hey, schön, dass du da bist, freut mich voll, ah, die habe ich, von der habe ich gehört, die ist voll nett, sondern du hast aber einen schönen Körper. Ich weiß ja nicht, ob das auch nicht so ein bisschen Synchro ist, also ob das einfach diese Übersetzung quasi ist.
Ja, ich glaube schon.
Oder ob
ja.
die das genauso immer sagen, weil gefühlt hört man alle zwei Minuten nur, ah, das hat aber einen schönen Körper. Oh, dessen Körper ist aber nicht so schön wie meiner. Dessen Körper ist schöner als meiner. Mein Körper und der Körper. Also man könnte von außen geschaut, ist einfach das Oberflächlichste, was es gibt, so ungefähr. Mhm. Aber ich glaube, solange es halt dann, sobald es dann irgendwie in diese Challenges geht, wird es dann, glaube ich, cooler. Und süß fand ich halt wirklich so diese Wertschätzung eigentlich, die dann eigentlich eher gegenseitig die ganze Zeit war. Und da war ja nicht so dieses, oh, der kann aber gar nichts oder so, sondern egal, wer reinkam, war immer so, oh, spannend, wer ist das? Und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir relativ früh schon, als dann so diese Influencer reinkamen, sozusagen dieser eine Typ, dieser Bling-Bling-Influencer, dachte ich so, und ja, davor kam irgendwie dann so ein Firefighter-Typ, so wo man denkt, oh krass, Feuerwehrmann, übelste Maschine, rettet Leben, geiler Typ. Und danach kommt so dieser Influencer rein und man denkt dann so, oh Gott, diese Sendung darf nicht zeigen, dass diese Influencer auf einmal so die geilen Typen sind. Und diese, weiß ich nicht, so der Soldat, der irgendwie die schlimmsten Sachen gesehen hat oder der Firefighter, dass die dann so voll verkacken und so. Ich dachte so, weil eigentlich gibt diese Sendung voll das Potenzial dafür, um mal zu zeigen, dass quasi nicht, du musst nicht Ultra-Bodylifter, Bodybuilder sein, du musst nicht MMA-Kämpfer sein, sondern diese so ein cooler Polizist oder so ein cooler Feuerwehrmann und so, dass die halt so diese Alltagsstärke haben und irgendwie cool sind. Das wäre irgendwie, finde ich, schön, wenn das so die Meta-Ebene ist, die dann so nachher so ein bisschen rauskommt, aber das kann ich natürlich nicht beeinflussen, also können die auch nicht beinflussen.
Also ich glaube, du wirst dich sehr über das Ergebnis der Vorrunde freuen. Ja,
kann ich mir vorstellen.
Was das angeht. Ja. Ich find's aber, ich glaube tatsächlich, ich komme nicht darüber hinweg, so diese Wortkonstruktion, die ganze Zeit verwendet wird. Die Moderatorin spricht die ganze Zeit von der perfekte Körper. Ja. Und in meinem Kopf war das so von Anfang an irgendwie so ein Störgefühl. Ich dachte mir, nee, die haben safe nicht Körper mit gemeint, sondern es ging wahrscheinlich mehr, also nicht der Körper
im Sinne von,
eher der, genau, der perfekte Athlet oder so. Ich glaube, das ist eher irgendwie, ja, darauf wollten die hinaus. Mhm. Und ich glaube, also für mich, ich übersetze das in meinem Kopf dann immer direkt Korrektur. Ja. Immer wenn die sagen, du hast aber einen schönen Körper, dann heißt das in meinem Kopf sowas wie, ach, du bist ja krass oder du hast ja, du siehst ja irgendwie. Ja, nicht, soll ich sagen, äußerlich cool aus, sondern du hast irgendwie, bist ja sportlich, würde man sagen, vielleicht bei uns oder so. Und du hast ja irgendwie krasses,
weiß ich, krasses Beat. Für mich habe ich es immer so übersetzt mit Physis dann quasi, ne? Weil es heißt ja auch irgendwie Physical 100, deswegen dachte ich, kann ich mir vorstellen, du hast eine krasse Physis. So, du auf der einen Seite irgendwie natürlich auch äußerlich beeindruckend, aber eben, was die Leute damit anstellen können, können die sich aber schon gut vorstellen. Ne? Das sind ja auch dann so Rodelanschieber-Leute und so, ne? Also wirklich die größte Range. Und, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Sendung in der Form, weil man hat schon so ein paar Spoiler quasi gesehen, in der Form, dass die ja auch gegeneinander ringen werden und so weiter und so fort.
Ja.
Und wenn ich mir dann vorstelle, dieser 17-jährige Taekwondo-Typ gegen diese Wrestling-Maschine, also die Frau, die so eine Wrestler, so eine krasse Wrestlerin ist, dann, also im Prinzip ist es der Traum, also ist es mein Traum, als ich 16 war, so immer schön dieses ganze hier UFC nachts auf Eurosport geguckt und so, wo man denkt so, ja, das will ich sehen, was da passiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, aber irgendwie frage ich mich auch, ob die so ein Balancing-System haben, weil so ein dicker Typ, der Autohändler, legt sich ja einfach auf den Toner drauf. Was soll passieren beim Ringen jetzt, ne? Also vielleicht unterschätze ich das, vielleicht unterschätze ich das, aber ja.
Ja, es ist so ein bisschen wie MMA. Für alle Sportarten, ohne dass es nur um den Kampf geht, sondern einfach um Wettkampf, aber halt in diesem Stil, dass man sagt, scheißegal, was du für ein Background hast, so, jetzt ist einfach wie Olympia, aber jeder gegen jeden in allen Kategorien, so, let's go. Und das finde ich irgendwie interessant, weil es was Neues ist. Nicht dieses typische, okay, wir gucken jetzt den Sprinter beim Sprinten zu oder den Schwimmer beim Schwimmen zu und so weiter, sondern wer weiß, was für Kategorien kommen, was hier Sportarten kommen und es spielt eigentlich keine Rolle, was du vorher gemacht hast, weil kann sein, dass die erst null bringt. Ja. So wie wenn du halt der strongest man Koreas bist, dann hilft es dir einfach null, an irgendeiner Stange zu hängen. Das ist einfach nicht dein Ding, egal was du machst. Du hast keine Chance.
Ja, und um es auch so ein Spoiler. Bisschen, also jetzt nicht auf eine Bildungsebene zu heben, aber was ja vielleicht auch ein ganz spannender Ding ist, um mit eigenen Vorurteilen aufzuräumen, weil da sind ja auch viele dabei, die so reine Bodybuilder sozusagen sind, ne? Die dann auch mit ihren Wettkampffotos gezeigt werden. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich vermute, das ist nicht nur mein Klischee im Kopf, dass man immer denkt so, ja, die sind halt voll optimiert trainiert für Optik sozusagen, weil darum geht es in den Wettkämpfen, aber eigentlich haben die nur Luft in den Muskeln so ungefähr. Und das ist ja eigentlich mal dann, ist ja ganz interessant mal zu sehen, so was die dann eigentlich doch vielleicht können oder eben nicht. Genauso wie diese krassen Schränke mit ihrem eigentlich, auch bei diesen Büsten, mit diesem fetten, runden Bauch so ungefähr, wo man denkt, so alle haben so krass Sixpack und die sind einfach so, haben so einen runden Bauch. Das heißt ja nicht so viel über das, was sie im Zweifel dann irgendwie können in bestimmten Sportarten sozusagen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dann zu vergleichen, weil plus der Punkt, dass ich es dann aber auch krass finde, ja, ästhetisch ist das falsche Wort, aber man kann sich so ein bisschen angucken, wie so eine, wie willst du ins Kunstmuseum gehen und du guckst dir so 100 Körper quasi an, die eine gewisse Faszination haben. Zum Beispiel dieser Typ von diesem Ehepaar, der dann auch die einzigen, wie der aussieht, ist völliger Wahnsinn. Also nicht, dass ich so aussehen wollte, aber dann sieht man nochmal innerhalb dieser crazy Körper so unterschiedliche Facetten irgendwie von von dem dicken Oberarm zum durchtrainierten, aber irgendwie zum dünnen Oberarm. Man kann sich aber schon gut vorstellen, dass die halt alle ihre Stärken in bestimmten Bereichen haben sozusagen. Und ich werde nie den Spruch vergessen, ich finde, das sollte unser Sendungstitel sein, dein Bizeps ist so groß wie mein Gesicht.
Ja, das kam aber häufiger. Ja, das oder kam wirklich häufiger. Oder krasse Oberschenkel, die sind größer als mein Kopf.
Das fand ich einen sehr schönen Spruch. Ja, und ich bin noch gespannt auf das Boys-and-Girls-Balancing sozusagen. Ob es da irgendwie ein Balancing-System gibt oder ob die halt irgendwie so smart die Sachen auswählen, dass es irgendwie cool ist, weil du kannst es ja nicht, also wenn du es geschlechtergetrennt machst, dann macht die ganze Sendung eigentlich schon keinen Sinn mehr, weil die coole Wrestlerin als Frau soll ja eben auch mal den paar Boys da zeigen, die vielleicht krass aussehen, dass die halt eine Wrestlerin ist und deswegen besonders gut wrestlen kann und auch die Boys platt machen kann irgendwie. So, das finde ich noch interessant, wie die das irgendwie so dann balancen oder regeln oder wie auch immer.
Ich kann mir vorstellen, dass die gar keinen, soll ich sagen, Eingriff vornehmen, weder in Gewichtsklassen noch in Geschlechter oder irgendwas. Das ist wirklich so FFA, so jeder gegen jeden so. Aber wir werden es sehen. Was ich doof finde, ist, dass es jetzt nur die ersten zwei Folgen gerade gibt.
Ach, ernsthaft?
Wahrscheinlich heute die. Das ist so eine, jede Woche kommt eine neue Folge-Geschichte. Okay. Ja, aber ich gucke auf jeden Fall nach dem Podcast noch eine Folge, habe ich mir ganz fest vorgenommen. Okay. Dann bin ich nämlich durch und dann warte ich fleißig auf nächste Woche.
Okay, ich gucke auch gleich in die beiden Folgen dann. Ich bin ein bisschen angefixt, weil ja, es ist wirklich so dieser Teenie-Traum von Wahnsinn, was die Leute können. Also Faszination dazu zu gucken. Und es ist so ein bisschen halt so dieses klassische Korea-Ruffle, so dass man irgendwie so denkt, das ist jetzt nicht die hochproduzierte Amerika-Netflix-Dings, wo du halt irgendwie alles so super glatt poliert hast, sondern man hat so das Gefühl, da kann irgendwie alles passieren und die haben so ein bisschen andere Regeln als wir. Weil es ist ja schon so ein bisschen, also auch mit den Stimmen, ist es wieder so ein bisschen Anime-mäßig auch angelehnt. Ich weiß nicht, ob das einfach dieser südkoreanische Stil halt einfach ist, aber du hast schon das Gefühl, das könnte auch gleich alles Zeichentrick werden und die Leute fliegen gleich durch die Luft und heben und kriegen gelbe Haare und machen Super Saiyajin-Posen so ungefähr. Und das finde ich irgendwie immer ganz cool. Das habe ich auch schon so bei Alice in Borderland und so. Ich mag irgendwie diesen südkoreanischen Stil sozusagen einfach gerne. Wenn das alles so ein bisschen übertrieben ist und die eine zum Beispiel dann ja auch sagt, ich glaube, ich komme, oder ich will nicht arrogant rüberkommen. Ich bin die Göttin der Sonne oder was weiß ich, was sie genau so gesagt hat. Aber es ist irgendwie so, wo man so denkt, die nehmen auch so geile Bilder. Und wie gesagt, mein Kopf ist so groß wie dein Bizeps. Und ja, das finde ich schön. Das wäre, glaube ich, in so einer deutschen, wie du sagst, deutschen Serie, amerikanischen Serie, das wäre alles cooler gemacht und so. Also so ein bisschen, ja, und wie die das jetzt auch so süß verbeugen und man sieht so die Blicke von denen, wie die wirklich so erstaunt sind und so. Ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen ehrlicher. Also geht es gar nicht, um das andere zu verurteilen, aber man hat das Gefühl, man sieht so die ehrlichen Emotionen. Das finde ich irgendwie cool.
Du merkst auch, wie das kulturell einfach ganz anderer Umgang miteinander ist. Später, wenn die dann alle quasi peu à peu nicht mehr hängen, dann merkst du auch so, wie auf einmal so eine Art Schalter im Kopf umgeht von, okay, ich muss das Ding gewinnen, ich bin der Krasseste, zu, boah, ich feiere den da oben, der da noch hängt. Also, aber auch so authentisch, ne? Und die feuern sich dann gegenseitig an und rufen sich dann die ganze Zeit zu. Und so. Das ist irgendwie so eine Form der Wertschätzung, wo ich null Zweifel daran habe, dass die es ernst meinen. Mhm. Oder es ist halt super krass verankert, so in die Erziehung, und das ist halt so ein Ding. Aber ich kaufe es auf jeden Fall ab den Leuten. Und das macht Spaß zu gucken.
Ich glaube, das ist ja auch das, was das Ninja Warrior so ein bisschen erfolgreich macht, ne? Also ich habe jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber so, was ich so Social Media mäßig und so mitbekomme, ist, glaube ich, das auch was die Leute so cool finden. Oder auch The Voice und so. Das sind ja, glaube ich, so ein bisschen diese neue Art der Casting-Shows und so weiter. Das ist ja nicht wie bei DSDS und keine Ahnung was, wo die Leute halt sehen wollen, wie man irgendwie versagt und keine Ahnung was, sondern die Leute wollen einfach so humble Content sozusagen haben, ne, bei The Voice, die Leute werden gefeiert, wenn die sich umdrehen und so weiter, bei Ninja Warrior ist genau das, du hast die Familie dabei, die mitläuft und anfeuert, du hast bestimmte Gruppen, die sich cool finden und so, ich habe immer das Gefühl, da ist es auch so dieses, jeder gönnt jedem irgendwie den Erfolg und es ist einfach so dieses, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, weil du halt quasi Profis da hast, so, ne, Profisportler sind das ja irgendwie auch gewohnt, kompetitiv zu sein. Wenn du jetzt mich und dich da reinsteckst, wir als ekelhafte Ehrgeizbolzen dann in so einem Fall wahrscheinlich, ne, wir wären die größten Unsympathen. Wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du so Normalos da reinsteckst, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und sagst, so, wer hat Bock auf mal so eine Challenge, so, wer der Geilste ist in irgendwas. Ja. So Normalos brauchen ja dann dieses, ich will jetzt hier Erster werden, weil sonst habe ich im Zweifel nichts vielleicht. Und ich glaube, die wissen halt so, ganz ehrlich, ich bin der krasseste Skeleton-Fahrer. Das hier ist gerade mega witzig und spannend für mich und mal cool, aber ja, was ist denn scheißig? Also, aber ich habe noch mein, alles habe ich immer noch, wenn ich hier versage, sozusagen. Mal gucken.
Ja. Bin gespannt. Weißt du, was ich auch geguckt habe gestern? You People. Netflix auch wieder, keine Werbung. Film von Jonah Hill.
Habe ich von gehört. Erzähl mal.
Ich versuche nicht zu spoilern, aber so kurze Zusammenfassung. Es geht so im Wesentlichen um so den Umgang von der Gesellschaft mit Paaren, die nicht den gleichen kulturellen Hintergrund haben.
Kulturell oder also meinst du jetzt Hill so Beziehungsmodell-Charakter?
Nee, tatsächlich ganz normales Beziehungsmodell, einfach Mann, Frau, nichts Spektakuläres, aber halt deren Herkunft und deren Sein. Also kurz, das ist jetzt kein Spoiler, aber Jonah Hill spielt einen 35-jährigen weißen Juden in Kalifornien, der verzweifelt auf der Suche nach einer Frau, Freundin ist. Und irgendwann trifft er halt eine schwarze Frau. Und das ist so der Aufhänger von, okay, jetzt. Und dann merkst du halt, wie um die beiden herum, Freunde, Familie, alle komplett durchdreht und auf einmal sagen, ihr passt nicht zusammen, das geht niemals und so alle wettern dagegen und alle sind so ein bisschen, sehen da irgendwie Probleme in dieser Beziehung. Und Überraschung, das ist so ein bisschen auch die Punchline des ganzen Films, ohne jetzt zu spoilern, aber es geht halt darum, dass man sagt, hey, eigentlich machen die Leute um einen herum einem das Leben schwer, unnötig und sehen halt Dinge, wo eigentlich nichts ist und blähen das Thema auf. Und sind eigentlich indirekt auch rassistisch damit oder halt auch, weiß ich nicht.
Oder auch direkt.
Feindlich gegenüber Religion oder was auch immer. Und das soll ein bisschen so die Punchline sein.
Okay.
Aber ich feiere den Film total. Echt? Weniger wegen dieser moralischen Predigt, sondern weil es einfach, jeder zweite Satz ist irgendwie so ein Zitat von einem Drake-Song, perfekt eingebaut in irgendwie so einen Kontext. Und das ist einfach so lustig, wie das Thema so Millennials und Gen Z und so komplett durch den Kakao ziehen und so alle Klischees bedienen. Also so ein bisschen der Versuch quasi, vielleicht nicht unsere Generation, sondern die danach, vielleicht hängen wir so ein bisschen noch mit drin, so ein bisschen zu zeigen, wie die so drauf sind, wie die so ticken und wie das für die so ist, wenn eben die Eltern, die Freunde, der Priester, der Rabbi, wer auch immer, der Imam, auf einmal auf einen so einreden und einen irgendwie versuchen, irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen, wo man dann merkt, ey Leute, ihr habt alle keine Ahnung, lasst mich mal einfach mal machen. So. Das war jetzt ganz schön viel Spoiler für eigentlich einen No-Spoiler, aber deswegen fand ich den
ganz lustig. Nicht so Spoiler. Also ich finde von dem, wenn du sagst, es geht darum, kulturelle Beziehungen und es gibt ein jüdischer Typ trifft eine schwarze Frau, dann kann man das im Prinzip schon genauso mitdenken. Also ich finde jetzt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, gut, ich habe jetzt bin ich irgendwas happy, gehört, ich was ich nicht mehr, also was ich nicht erwartet hätte von dem Film. Und dass ich nämlich erstmal vom Konzept her relativ öde finde von dem, was du erzählt hast. Aber wenn du sagst, okay, es geht aber eigentlich darum, wie das ganze Art quasi aufbereitet ist, und das ist eigentlich das Coole, wie das mal angegangen wird, dann ist es wieder was, wo ich sage, okay, das hat irgendwie Mehrwert, weil am Anfang ging es irgendwie los von der Erzählung, dachte ich so, ah, jetzt kommt Hitch der Date-Doktor oder irgendwie Monsieur Claude und seine Freunde oder Familie oder was auch immer. Man hat das Gefühl, man hat das alles schon mal gesehen, aber wenn die es quasi jetzt so ein bisschen auf modern mal gemacht haben, also jetzt in die hetzige Zeit übertragen und so, kann das ja wieder nochmal einen ganz coolen neuen Ansatz liefern oder mal das ja eben Update sein, und das ist ja das Coole, und da habe ich nicht das Gefühl, ich bin gespoilert. Ja.
Es ist halt so, wirklich so nah am Jetzt, wie ich mir das so vorstellen kann. Also, ob es jetzt, also die bringen ja auch viele so kulturelle Themen auf, ne? Also wie gesagt, diese ganzen Drake-Songs und so, oder dass Leute auf einmal einen Podcast machen, wird dadurch Kakao gezogen.
Mega uncool.
Oder dieser ganze Sneaker-Hype, ne? So von wegen, oh, die ganzen Millennials kaufen, oder die ganzen Gen Zler kaufen sich nur noch so teure Sneaker, und dann haben die Angst, dass die kaputt gehen. Also, ja, das ist ein paar Beispiele zu bringen. Und da haben wirklich super viele Themen aufgegriffen, wo man so denkt, ja, das ist wirklich so, ja, müssen wir einfach drüber lachen. Das ist einfach wirklich geil. Und deswegen würde ich das jedem empfehlen, der sich damit in irgendeiner Form identifizieren kann. Oder vielleicht auch den Leuten empfehlen, die in dieser anderen Rolle sind, eben Eltern oder Freunde oder Verwandte, die schon ein bisschen älter sind, die vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber lachen wollen, wie so das stereotypische Bild eines Millennials/Gen-Zlers irgendwie so einem Film verkörpert wird.
Ja. Ja, das ist ja, glaube ich, das, wo wir auch beide so ein bisschen gesagt haben, oder ja, ich glaube, es war eher so ein bisschen mein Pro-Punkt. Ich glaube, du warst da jetzt nicht so total von begeistert, aber bei dem Glass Onion-Film und so, das war jetzt auch, wo ich dachte, das war ja das erste Mal, dass ich jetzt sehe, dass mal aus der Jetztzeit wieder ein Film, so, ne? Also, wo du merkst, okay, Leute tragen wie eine Maske, machen kurz einen Gag darüber, ob der jetzt gut oder schlecht ist, egal. Ne? Elon Musk ist ein Thema und so, wo man immer so viel hat, okay, die nehmen halt Themen jetzt gerade auf, die irgendwie allein durch die Aktualität schon irgendwie viel Witz mitbringen, weil sie einfach gerade so passieren. Finde ich eigentlich ganz witzig. Natürlich nutzt sich das irgendwann ab. Wenn jetzt der 10. Film davon kommt, denkt man so, ja, interessiert mich nicht. Aber gerade finde ich es noch irgendwie ganz cool, diese Aktualität sozusagen drin zu haben. So, das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig.
Es ist früher als, es ist anders als früher, wo man so, keine Ahnung, mit 25 einen Film guckt, der einen an irgendwas erinnert, was man mit 20 gemacht hat, also 5 Jahre später oder 10 Jahre später. Und dann zückt man so, denkst du, ach krass, guck mal, wie geil die 90er dargestellt haben. Das war ja wirklich so. Du musst halt nicht erst 10 Jahre warten, bis du diesen Moment hast. Ja.
Genau, oder wenn du irgendwie, es gab doch mal eine Zeit lang so eine Film, wo irgendwie so Katastrophenfilme, die dann alle gleich waren wegen 11. September oder diese ganzen Filme, White House Down oder so, keine Ahnung, also wo das Weiße Haus irgendwie immer überfallen wird und der gleiche Bodyguard geht rein und keine Ahnung was, was ja beim ersten Film auch irgendwie ein cooles Konzept im Zweifel ist, und beim 100. denkt man sich so, ja, okay, ist jetzt auch gut. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein leicht moderner Ansatz, mal zu sagen, okay, wir gucken einfach mal jetzt in die Jetztzeit, da passieren genug lustige Dinge, und die nehmen wir einfach mal so ein bisschen aufs Korn. Das ist ja wie bei Wolf of Wall Street und so, das hat ja auch, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, viel von dem, was den Film halt so cool gemacht hat, war halt, dass der in seiner Zeit halt das erste Mal so diese ganze Börsenwelt auf eine super crazy Art quasi dargestellt hat. Nicht so wie damals. Wir haben auch einen Film im Kino gesehen. Ich habe vergessen, wie der hier heißt. Wo es mit Gordon Gekko, den Namen habe ich mir gemerkt.
A Wall Street.
Ach, der heißt einfach nur Wall Street oder so.
Also ohne Wolf auf.
Ja, genau. Ja. Und das sind ja auch dann so Filme gewesen, die haben es dann irgendwie so ein bisschen ernster behandelt und keine Ahnung was und so. Und bei Wolf of Wall Street denkt man so, okay, irgendwie ist es ein neuer, crazy, witziger Einblick in so eine Welt, die irgendwie witzig ist. Ob der jetzt wahr ist oder nicht, ist ja scheißegal. Genauso wie jetzt diese ganzen Gen-Z-Sachen. Da kann man ja auch, man kann ja drüber lachen, aber wenn man selber dann so sagt, ja, so bin ich doch gar nicht. Aber trotzdem ist es ja vielleicht ein witziger Blick auf diese Zeit. Und vielleicht gerade dann, wenn man denkt, nö, ich bin der einzige Hipster, der kein Hipster ist.
Ja, ich finde halt, das, was ich so charmant finde an der Kombo zwischen Comedy und so ein bisschen Zeitgeist/Gesellschaftskritik ist halt immer dieser Comedy-Charakter dabei. Weil alles, was in dem Film dargestellt wird, wird halt so extrem überzogen dargestellt. Also, wie soll ich sagen, fast schon an manchen Stellen so, dass du dann denkst, ja, muss das jetzt so extrem sein? Also, ihr übertreibt doch, so zieht sich doch keiner an. So, ihr übertreibt doch jetzt maßlos. Aber so, dass es dann einfach offensichtlich witzig ist, dass du auf der einen Seite super ernste Themen hast, die auch extrem, weiß ich nicht, kritisch sind und relevant sind. So wie eben das Thema Rassismus und Diskriminierung von Religion, whatever. Aber gleichzeitig hast du halt dieses, aber guck mal, wie lustig, weil. So, und das in so einer guten Balance finde ich immer viel angenehmer zu gucken als so eine todernste Doku auf NTV, wo im Grunde genommen vielleicht das gleiche Thema behandelt wird, vielleicht sowas wie Polizeigewalt oder sonst was, ne, wo du denkst, ja, wichtig, aber ich finde irgendwie, so eine Mischung macht es manchmal ganz geil, einfach so auch drüber nachzudenken und nachher drüber zu reden, weil du halt nicht dieses, oh Gott, jetzt müssen wir alle super, super ernst sein, sondern du kannst halt mit Witz ein bisschen drüber reden und
irgendwie. Ich glaube immer vor allem dann, genau, ich glaube immer vor allem dann, wenn es einen selber halt nicht so super direkt betrifft, also wenn ich jetzt für mich spreche, so, ne, und wenn man das Gefühl hat, ich kann da jetzt auch gerade nicht so super viel dran ändern, sozusagen, ne, dann kann ich ja von außen mir Situation angucken und wenn ich auch das alles schon nur mal gehört habe, also zum Beispiel, wir haben gerade das angesprochen, die ganzen Hitler-Dokus zum Beispiel und so, ne? Da kann man dann über so einen, der Führer von Charlie Chaplin oder keine Ahnung, das kann man ja irgendwann auch lachen, wo man erstmal sagt, okay, das ist vielleicht kein Thema, über das ich lachen sollte, wenn das natürlich mein einziger Zugang zu dem Thema ist, so nach dem Motto, ahahaha, Rassismus verbinde ich mit was Witzigem, dann ist vielleicht schwierig irgendwann, aber wenn man so sagt, okay, come on, wenn dich das Thema interessiert, du hast eine Quelle aus 1 Milliarde Dingen, die dich informieren über Rassismus sozusagen, wir müssen dem ganzen Thema auch gestehen, dass das irgendwie Comedy-Quellen dafür gibt sozusagen und dann kannst du für dich selber sehr entscheiden, kann ich mir diesen humorvollen Zugang eben anschauen oder ist das mir zu, oder ist das nichts für mich, weil ich einfach sage, nee, das ist ein zu ernstes Thema für mich, da macht Comedy für mich keinen Sinn, aber wenn du das cool findest, okay. Ja. So, ich bleib bei meinen ernsten Themen und so weiter und so fort. Ich glaube, dann finde ich es auch immer cool, gerade bei Themen, wo ich denke, okay, ich habe jetzt wirklich von allen Seiten mir das irgendwie thematisch sozusagen einigermaßen erschlossen. Jetzt gib mir funny things, so, ne? Gerade wie mit dem Wall Street-Gedöns, da haben ja auch mega viele Leute ihr Geld verloren und eigentlich ist es ja nicht so witzig, wenn da welche Blasen platzen und welche Leute andere Leute betrügen und so. Aber mit Abstand und mit Nicht-Involviertheit und mit, naja, ich weiß über die Dinge Bescheid, kann man ja drüber lachen. Oder in der Gangsterfilm, ne, wenn Leute erschossen werden und so. Ne, ist ja eigentlich auch nichts Witziges. Klar. Aber in Glorious Bastards und so, ne, kann man dann im Zweifel dann doch eben drüber lachen. So.
Ja, vor allem, wenn, und das ist, finde ich, das ist auch schon fast schon hohe Kunst, wenn du es schaffst quasi, eigentlich das Thema so darzustellen, wie oft es Leute auch nicht wahrnehmen. Mhm. Das ist gerade, glaube ich, bei dem Thema so interessant gewesen, bei dem Film, weil das Problem der ganzen Story, also das ganze Kernproblem lag eigentlich darin, dass Menschen die ganzen schlimmen Themen quasi auf dem Radar hatten, aber diese meistens benutzt haben, um sich selbst irgendwie toll darzustellen. Beispiel.
Ist es Virtue Signaling? Das liegt durch das, was ich von dir gelernt habe, das Wort?
Vom Feinsten. Dieses Hardcore, genau, dieses Hardcore-Prinzip von hey, ich bin in einem Kontext von Menschen unterwegs. Diese Menschen haben als Gruppe ein Thema quasi, aber ich betrachte nicht das Individuum, sondern quasi signalisiere jetzt, dass ich mich voll mit dem Thema auskenne und so weiter. Beispiel wäre, als weiß ich nicht, wenn ich jetzt, schwieriges Beispiel, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einen Raum voller Leute kommen, die alle taub sind und auf einmal fange ich an irgendwie mit Zeichensprache, wo ich es nicht kann, nur um zu zeigen, wie cool ich bin und wie sehr ich an die Leute denke und mache dabei aber nur Blödsinn, weil ich Zeichensprache gar nicht kann. Das ist ungefähr so das Level, nur halt auf andere Themen übertragen, wo du einfach so denkst, ey, die Leute wollen einfach nur, dass andere Leute die cool finden und dass die andere Leute irgendwie sehen und dabei, weiß nicht, nutzen die so das Instrument von, hey, ich bin so krass dafür, dass Minderheiten geschützt werden, dass diese schlechten, schlimmen Themen aus der Welt geschafft werden. Aber es ist nicht authentisch, nicht ernst gemeint. Es ist einfach nur dazu da, um zu signalisieren, guck mal, ich bin ja so achtsam und ich bin ja so für das und gegen jenes und so weiter. Und das wird da so geil aufgedeckt, wo du denkst, ja, das ist eigentlich das Kernproblem, dass Leute das als Ego-Ding durchziehen. Da geht es gar nicht um die Sache, sondern einfach um sich selbst zu profilieren. Und das fand ich ganz kunstvoll gemacht in dem Film.
Ja, cool. Ja. You People. New oder You? You, ne? Mit U. Also
Y-U. So wie die neue Staffel You, die auch bald auf Netflix anlegt.
Das war das Stalker-Ding, ne?
Deuten. Ja, genau. Okay. Auch nicht witzig. Kann ich trotzdem gucken. Alter, ich bin so gespannt auf die dritte Staffel.
Okay, ich sehe schon, Willi ist im Netflix.
Man merkt jetzt so langsam, dieser ganze Arbeitsstress fällt so ein bisschen ab. Ich habe ja gesagt, Ende Januar wird es wieder lustig. Mhm. Jetzt das Erste, was ich mache, ist erstmal so die ganzen Monate, wo ich Netflix bezahlt habe, jetzt wieder reinzuholen, wie es bei so einem All-You-Can-Eat-Buffet, wo du einfach über den Hunger hinaus isst, nur weil du denkst, ich habe dafür bezahlt. Ja. Theoretisch müsste ich das mit dem Gym auch so machen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann da nicht 24 Stunden trainieren. Das wäre ungefähr das Pensum, was ich leisten müsste. Das geht ja.
Apropos Gym, wir haben uns jetzt im Sandwerk hier angemeldet und das Abo abgeschlossen und so. Wir sind jetzt quasi sold oder bought, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt drin im Game und waren auch so erstmal wieder klettern. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, witzigerweise. Also nicht so, dass ich bei Physical 100 mitmachen könnte, aber ich habe schon gemerkt, dass meine Hände voll schnell, meine Arme voll schnell zu waren, so wie früher, als wir angefangen haben zu bouldern damals. Weil ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr so die Griffausdauer sozusagen. Aber ja, cool war zu sehen, dass technisch noch relativ viel ging. Also dass ich halt gemerkt habe, okay, aber du weißt immer noch, wie du diesen Griff intuitiv greifst. Und das kriegt, also dass ich dann relativ schnell von diesen krassen Henkeln, die halt meine Arme einfach zugemacht haben, weil du die ganze Zeit nur so Henkel greifst sozusagen, dann relativ schnell zu so ein bisschen leistigeren Sachen und so gegangen bin und gemerkt habe, krass, das funktioniert alles noch einigermaßen. Das war echt ganz cool zu sehen. Also ich muss schon ordentlich nochmal trainieren und ich bin weit weg von dem, was ich mal konnte.
Klar, klar.
Aber ich hatte ehrlich gesagt die Befürchtung, dass es schlimmer ist. Also dass mir die Finger sofort super schnell wehtun, dass ich merke, ich denke, ich könnte das klettern, aber ich kann es nicht. Aber irgendwie ist die Einschätzung und so technisch ist alles noch drin. Und bei Chiara auch. Chiara ist mega gut geklettert. Chiara ist hat fast alles gemacht, was ich auch gemacht habe. Das war richtig cool.
Cool.
Ja, deswegen. Nice. Und es war einfach richtig schöne Nostalgie und es hat einfach Bock gemacht, auf der Matte rumzuliegen, lustige Leute zu beobachten, wie sie bouldern und ja, ich freue mich voll auf die Stuntwerkzeit, die jetzt anbricht, ab in 2 Wochen quasi.
Habt ihr so ein eine feste Zeitplan oder so? Also macht ihr das jetzt?
Ja, genau, also unser Yoga-Slot-Dienst.
An bestimmten Tagen oder?
Genau, unser Yoga-Slot-Dienstag wird halt davon quasi jetzt ersetzt, weil wir werden nicht im Fitness First hier angemeldet bleiben und dann dahin pendeln sozusagen, das macht keinen Sinn. Klar. Und die bieten da ja auch Yoga-Kurse an quasi, das heißt, wenn ich zum Beispiel Löchelweg bin, kann Chiara mittwochs abends da auch zum Yoga gehen, kostenlos quasi, das ist total cool.
Ja.
Genau, also dienstagsabends wird es sein und ich vermute einen Wochenendtag. So, das wäre dann irgendwie wie früher sozusagen. Ich glaube, weiß gar nicht mehr, was früher war. Donnerstag und Sonntag oder so? Bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, Donnerstag ist ja eh Chiara-Max-Abend, fest im Kalender eingeplant. Das heißt, der Dienstag auf jeden Fall. Donnerstag ist dann so vielleicht Tauchen oder Bouldern oder halt einfach chillen, je nachdem, was die Woche halt hergibt. Und dann eben Samstag oder Sonntagmorgen noch bouldern. Das ist so der Plan.
Nice. Ich Bock drauf. Mega nice,
ja. Und witzig ist, man sieht noch viele alte Gesichter so voll ein bisschen, gut, die man noch so kennt, aber die man dann nicht anspricht, weil man denkt, du kennst mich wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, gib dem mal 3, 4 Training-Sessions und dann.
Erkennen Sie diesen unnachahmlichen Stil, erkennen Sie wieder, ja. Das war auch.
Oh, dein Bizeps ist so groß wie mein Gesicht. Versuch's mal mit dem Spruch
vielleicht. Vielleicht versuch ich mal, ja. Das habe ich auch gemerkt.
Du hast so einen schönen Körper. Entweder kommst du danach in den Knast oder das
Freunde oder gefunden. Freunde gefunden, auf jeden Fall, auf eine gute Art und Weise. was ich auch gemerkt habe, ich habe ja eigentlich gerade bei so einem Sportsachen und so, ich habe wirklich, also eigentlich nie so eine, vielleicht, nee, also ich will darauf hinaus, dass ich eigentlich nicht so eine Arroganz besitze, in so einer gewissen Form bestimmte Dinge zu tun, weil ich eigentlich eher wirklich davon ausgehe, ja, die anderen werden es schon besser und gut machen und so, keine Ahnung was so, ne? Und ich bin nicht so jemand, der dann so denkt, boah, ich bin schon ein krasser Typ. Aber cool war, dass da halt echt relativ viele so Gruppen von Studenten und so ein bisschen Anfänger sozusagen waren, dass man halt wirklich so dachte, cool, ich war jetzt hier 5 Jahre quasi fast raus. Ich bin immer noch ein geiler Typ.
Ja,
das war
ja
schön. Das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich das nach einem guten Abend angefühlt hat. Dass man so dachte, hey, man kann so ein paar Newbies dann quasi doch noch mal erklären und sagen, hey, pass auf, tritt mal da und so. Obwohl man eigentlich raus war lange. Und das war irgendwie ganz, 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 ganz schön zu merken, glaube ich, ja.
Voll gut, voll gut. Und das Gute ist ja, es wird ja jetzt nur noch besser. Es wird ja jetzt nicht schlechter.
Das heißt, ja, ich kämpfe gegen das Alter.
Bist da wieder Top 1%.
Ich kämpfe gegen das Alter.
40 unter 40.
Ja, und ansonsten, weil wir gerade dabei waren, ne, dass es quasi in 2 Wochen ja so ein bisschen losgeht, man sieht jetzt hier wahrscheinlich die nächsten Wochen hinter mir die Paketwand quasi wachsen, sozusagen die Umzugskartonswand, weil es ist doch vielleicht mehr, als ich dachte. Immerhin merke ich das 3 Wochen davor. Das ist
immer das Gleiche.
Ja, ich merke es.
Jeder sagt dir vor dem Umzug, ist nicht viel, ist ganz easy, kein Problem. Ja. Brauche ich Handschuhe? Nee, Handbude, ja, brauchst du nicht.
Brauchst gar nichts.
Und dann kommt der Umzugstag und dann auf einmal so 5 IKEA-Stores.
Ja. So ungefähr ist es. Weil das Witzige ist, wir haben.
Deswegen fange ich jetzt dafür an zu.
Genau, geh jetzt schon mal ins Gym. Weil ich festgestellt, also weil Kerl und ich haben festgestellt, so zum Beispiel unseren Schrank aus dem Schlafzimmer nehmen wir jetzt irgendwie doch mit, weil wir festgestellt haben, habe ich es schon erzählt, weil wir alles, was wir bauen würden, quasi, wäre das gleiche und bla, macht irgendwie keinen Sinn, denn einfach nur weil Umzug irgendwie neu zu kaufen, irgendwie für 800 Euro oder so. Aber was ich halt wirklich gemerkt habe, wie viel Sachen in Schränke so passen und so, ne? Also, zum Beispiel 4 von diesen Kisten, nee, 5 glaube ich, sind einfach Bücher. Und du musst dir vorstellen, ich lese nicht. Ne? Und trotzdem habe ich 5 Kisten Bücher. Das ist halt völliger Wahnsinn. Wo kommen die her? Weil also Schulbücher relativ viele sind. Ne? Also 2 Kisten sind wahrscheinlich schon Schulbücher und 3 Kisten halt Comics. Aber das und die kannst du halt nicht vollpacken. Deswegen, die sind jetzt schon relativ schwer, aber die sind halt maximal ein Drittel gefüllt. Das heißt, da ist gar nicht so viel Stuff quasi drin, aber man merkt so, es wird einfach eine Menge an Kartons, allein weil ich nicht der Assi bin, wie bei anderen Umzügen, dass man so denkt, ja, ich mach den einfach komplett voll, ich trage ihn einfach nicht, kein Problem. Sondern ich hab jetzt dann, wir haben ja jetzt gesagt, okay, wir packen die einfach nicht so voll, dann kann man die wirklich gut tragen. Und so, und da habe ich nämlich gemerkt, also mein, da ist jetzt quasi mein ganzes Büro drin und zum Großteil unser Wohnzimmer ist jetzt quasi schon da drin. Da habe ich aber dann so gemerkt, ja, es wird doch ein bisschen mehr, aber ehrlich gesagt, habe ich da auch so grob mit gerechnet. Also, ich mache mir immer noch von wegen so Assi-Gewichtssachen, mache ich mir immer noch keine Sorgen, außer dem Bett sozusagen im Zweifel.
Ja.
Das ist das Einzige, was mir quasi ein bisschen, also wo ich weiß, das wird einfach eklig. Aber so in Kisten macht mir nichts, kann ich irgendwie 800 Mal hoch und runter laufen. Und dadurch, dass ich mich so super schwer tue, Leute für Umzug zu fragen, habe ich so, ich glaube, 8 potenzielle Zusagen, die aber so potenziell sind, weil das ja Karnevalsfreitag ist. Und zum Beispiel, ich glaube, hier die Leichtathletik-Crew, die werden das so machen, also irgendwie 4 oder so von denen, die kommen halt mal morgens um 9 rum oder um 8 rum und danach gehen die auf die Wiese quasi Karneval feiern. Das heißt, die helfen dann quasi einmal, was ja total hilfreich schon ist, die ganzen Kisten runter ins Auto zu bringen, dann kann man die erste Fahrt machen, leert hinten aus und dann macht man noch eine Fahrt für die schweren Assi-Sachen, die man dann irgendwie zu viert macht und dann ist auch schon wieder gut. So, deswegen wird das, glaube ich, insgesamt ganz gut.
Ich würde gerade sagen, das Schlimmste an dem Umzug wird es tatsächlich sein, glaube ich, diese Treppen zu laufen in der alten Wohnung.
Richtig.
Und wenn das geschafft ist am Anfang, der Rest ist easy
dann. Genau, und dann von daher. In die Feinplanung gehe ich dann noch, aber der Plan ist so grob, dass dann man hier so ein bisschen runterschleppt, das in die erste Fahrt macht. Chiara bleibt dann drüben mit irgendwie 2-3 Leuten, die räumen halt hoch, bauen dann schon so ein bisschen auf. Wir fahren mit 3-4 Leuten quasi zurück, schleppen die zweite Fuhre und dann sollte es gegessen sein. Ich glaube nicht, dass wir 3-mal fahren müssen. Und dann war es das im Prinzip. Und es wird alles quasi gepackt sein, alles abgebaut sein. Und dann ist es wirklich einfach nur schleppen. Und das war's. Und beim Aufbauen drüben brauchen wir keine Hilfe und so. Aber was ich merke, warum ich mich nicht verschätzt habe, aber warum ich, glaube ich, das selber gedacht habe, dass es ein bisschen weniger ist, weil ich bis jetzt ja immer nur Umzüge für mich selber quasi gemacht habe. Und wenn 2 Menschen umziehen, ist es einfach dann ja doppelter Kram sozusagen. Und Chiara ist kein Messi. So, das heißt, es ist nicht irgendwie unproportional viel. Aber so, wenn man halt nur für eine Person zieht, ist es einfach was anderes. So, ne? Und das habe ich, glaube ich, anders im Kopf gehabt. Dass ich dachte, ja, wenn ich meinen Kram hier einpacke, das ist ein Packsding hier, also ein so ein Billy- oder XP-Ding hier, der Schrank. Ja. Das war's dann schon. Weil die Küche und so, das gehört ja alles Chiara quasi. So habe ich quasi geplant. Und dann dachte ich mir so, so einfach
ist. Plus, die Umzüge waren ja in der Regel früher auch immer so Einzimmerwohnungen mit irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Quadratmeter. So, da hat man gar nicht so viel reingepasst. Genau. Man war automatisch irgendwie limitiert. Und jetzt hat man ja mehr Platz und dann staut sich irgendwie in irgendeinem Schrank irgendwas an, wie Comicbücher, und man hat es irgendwie gar nicht auf dem Schirm, weil man nie reinguckt. Außer.
Ja, und du kannst dir nicht vorstellen, wie witzig viel wir gerade quasi schon aussortieren. Also, ich überlege, was wir an säckeweise Shit aussortieren, auf eBay stellen, Kleidersammlung spenden und so weiter und so fort. Und denkt, das ist ja noch mal, also das wäre ja so viel mehr, wenn man nicht aussortieren würde, sozusagen.
Ja.
Und das fühlt sich auch wieder sehr, sehr gut an, wenn man so denkt, so alles, was man jetzt quasi erledigt, so geil, das ist ein Karton weniger Umzug, das sind 3 Kartons weniger Umzug und so weiter und so fort. Ja, genau.
Ja, plus, wenn du dir keine Gedanken darüber machen musst, wo packe ich es hin, brauche ich es überhaupt, sondern wenn das einfach vorher schon geklärt ist, dann kommst du auch in die neue Wohnung rein. Und es ist einfach alles frisch und weiß, es ist einfach nur das da, was ich wirklich brauche und nichts extra. Das finde ich ein geiles Gefühl.
Ja, und wir haben so, also dadurch, dass wir haben 3 Wochen vor Umzug quasi fast oder 2,5 Wochen vor Umzug und wir haben halt so mega viel Ruhe und Zeit und machen es halt voll chillig, ne? Und die ganzen Kartons sind super beschriftet, man weiß genau, was da passiert, die sind gut gepackt und so, weil ich glaube, viele machen das ja so, also viele Umzüge, die ich begleitet habe, als Umzugsbegleiter, habe ich festgestellt, dass die Leute irgendwie dann am Tag davor oder am Tag selber noch so die Kisten quasi vollschmeißen und sagen so, ach komm, ja, das kann man noch mitnehmen und das und ja, hier und so. Und dann ist es halt beim Auspacken auch völlige Pain und oh Gott, es ist einfach Katastrophe sozusagen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung auch, dass es einfach super cool, chillig für uns auch quasi wird, dass man halt sagen kann, okay, es ist einfach alles so klar und es kommt nicht auf einmal unter der Couch noch ein, oh, da ist ja noch eine Tür in den Keller, da sind ja noch 1000 Sachen drin, sondern wir werden halt wahrscheinlich eine Woche davor nur noch in Kisten wohnen sozusagen. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ich habe schon gemerkt, ich habe ein bisschen zu viel eingepackt. Also ich habe alle meine Schulbücher eingepackt. Ich habe die zum Glück fast alle digital. Deswegen kann ich dann nur noch gut Unterricht planen. Aber zum Beispiel habe ich auch keinen Kuli mehr. Ich war ein bisschen übereifrig gestern vielleicht beim Kistenpacken.
Ja.
Ja. Genau.
Aber es steht bei mir auch an als To-Do jetzt so, wenn es wieder einen Ticken wärmer wird. Mhm. Jetzt ist es so weit,
wenn du wieder alle Klamotten so wegschmeißt. Nein, Gott.
Nee, aber ich habe tatsächlich überlegt, Bücher und so ein paar Sachen im Keller habe ich noch, die einfach nicht smart gepackt sind, wo ich einfach sage, das kann auch eigentlich irgendwie weg, das kann ich irgendwie ins Bücherschrank oder so stellen, wo ich mich bisher mal selbst belogen habe, von wegen, ja, vielleicht lese ich das nochmal, aber seien wir ehrlich, wie oft liest man Harry Potter?
Ja, exakt.
Ehrlich? Exakt. Und ich habe irgendwie vorgehabt, das jetzt einfach mal so zu machen, ohne jetzt direkt einen Umzug vor der Tür, aber vielleicht für den nächsten Umzug oder einfach für einen selbst, einfach zu wissen, hey, ich habe hier keinen Schrott in der Wohnung, irgendwie ist alles clean und sauber. Das ist so ein bisschen wie so Laptop aufräumen irgendwann, wenn man so einfach mal sagt, ich muss mal alte Dateien löschen, irgendwie, wozu brauche ich das?
Oder alles? Auch mal in den Schubladen aufräumen und so, weißt du? Nicht nur alles, was man sieht, sondern auch in den Sachen quasi aufräumen, absolut, kann ich total nachvollziehen. Weil gerade so diese coolen Sachen durch so Bücherschränke und so weiter, dass wir auch hier quasi, ich hatte so eine alte Holzbox, die habe ich immer genutzt so für Sexualkunde, dass die Leute dann ihre Fragen da reinwerfen können, so, ne? Die brauche ich, wenn dann, einmal im Jahr, wenn ich eine 6. Klasse unterrichte, so ungefähr. Und dafür habe ich halt immer so eine Holzbox hier rumstehen. Das kann ich auch anders lösen mit einem Beutel oder so im Zweifel, ne? Das ist kein Problem. Und da ist halt Chiara völlig schmerzfrei, ich fühle mich da immer ein bisschen schlecht. Die nimmt einfach alles, nimmt eine Box, stellt es unten vor die Tür und innerhalb einer Stunde ist einfach alles weg. Das ist halt wie Magie. Man muss es halt nicht wegschmeißen, es wird weiter benutzt, man muss nicht mit eBay-Leuten schreiben, man stellt es einfach vor die Tür und es ist einfach, puff, es verschwindet einfach. Es ist einfach Magie. Und das ist cool, weil da hast du irgendwie kein schlechtes Gewissen, du denkst, ey, cool, irgendwie anders freust du dich ja noch darüber. Und du hast halt nicht, wie gesagt, diese nervige Termin so, oh, kann ich morgen vorbeikommen, oh, ich hab's doch nicht geschafft und keine Ahnung was. Und das ist irgendwie ganz nice.
Ja. Mega gut, mega gut. Ich bin auch sehr froh, dass du jetzt einfach vorhin so im Leben das gedroppt hast, so, ja, so 8 Helfer ungefähr, vielleicht auch 4. Das gibt mir ein gutes
Gefühl. Ja, nee, easy. Also es wird.
Ich habe erst gedacht, ich habe eine Zeit da gedacht, wir machen das zu zweit.
Habe ich auch erst gedacht, aber dann dachte ich immer, also die schweren Sachen, das ist so das, wo ich dann denke, das machen wir im Zweifel zu zweit, aber also ich habe inzwischen hier, ne, Peter Limbach mal angefragt, der wird safe können. Hier Joscha und Lynn sind dabei, hier die beiden Handballer-Friends quasi, ne, wo ich dir von erzählt habe. Ein paar von der Crew sind dabei, ich glaube Dandy von den Buddies ist dabei und so, also es sind so auf jeden Fall ein paar Leute dabei. Und was mir halt irgendwie wichtig ist, weil Kerr hat so gefragt, soll ich auch noch Freunde von mir bleiben? Ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich will nur Leute da haben, auf die ich mich verlassen kann, wo ich weiß, dass die cool sind, wo ich weiß, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil die irgendwie mal eine halbe Stunde irgendwo warten oder keine Ahnung was, sondern das sind jetzt einfach nur Leute, wo ich weiß, das wird cool. So, das ist alles nett und alles super Leute und ich habe da gar kein Problem mit. Und ich wüsste genau, wenn da so 2 Leute dabei sind, die irgendwie dann nur da Stress reinbringen, dann würden wir das den ganzen Tag versauen. So. Deswegen ist es alles schön und entspannt.
Nice.
Genau.
Ich habe der geilste Umzug, den ich miterlebt habe, war vor ungefähr 2 Wochen oder vor 3 Wochen, als irgendwie hier im Haus neue Nachbarn eingezogen sind. Es war so krass, weil ich noch nie so einen schnellen Umzug erlebt habe. Erstens standen schon Tage, Wochen vorab irgendwie so Schilder an der Straße, so von wegen, hier ist demnächst ein Umzug, bitte nicht parken, wo du weißt, okay, hier weiß jemand, was er tut. Und dann am Tag selbst so Punkt 7:30, so gefühlt so zu der Uhrzeit, wo man sich vielleicht so denkt, jetzt kann man auch mal laut im Flur sein. Hörst du auf einmal so total viele Stimmen, ist super laut. halb neun hörst du nichts mehr und das Thema war durch. Mhm. Hat genau eine Stunde gedauert, weil wir so ein Trupp, ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren, so zwei LKWs ausgeladen, krass. Bums, in die Wohnung rein und Ende Gelände. Das war der schnellste Umzug ever.
Krass.
Wo ich mir dachte, ah, dafür zahlen die Leute also Geld.
Wahrscheinlich.
Das Thema Zeit wahrscheinlich.
Ja, ja, aber, also, aber ich will jetzt keine falschen Hoffnungen machen, aber also wenn ich mir das vorstelle, wenn das wirklich, also weil ich glaube, das, was bei Umzügen sonst immer so lange gedauert hat, ist halt so Kleinscheiß und dann oder so Umzug in so mhm. Häuser, wo da was in die Garage muss und was muss woanders hin und so. Aber im Prinzip ist es ja nur den ganzen Bums, die Kisten, die Treppe runter. Und wenn wir da angenommen, da sind wir sechs Leute, mhm. dann geht jeder dreimal oder so vielleicht oder vielleicht viermal ja, maximal. Ja. Das dauert nicht eine halbe Stunde. Dann ist das Ding das erste Mal voll, so ungefähr vielleicht, ne, mit noch ein bisschen Kleinscheiß. Dann fahren wir rüber. Dann ne, da raus, da kann man alles stehen lassen. Aufzug können drei Leute easy regeln. Dann wieder hier hin. Dann kommt ja. halt der schwere Kram, der halt so ein bisschen ekelhaft wird dann im Zweifel. Aber der ist halt alles schon auseinandergebaut. Nicht so dieses, ah, ich dachte, ja. wir können das im Ganzen transportieren. Hm, jetzt müssen wir es noch mal kurz auseinanderbauen. Ja, kein Problem, esst schon mal was vielleicht oder so. Deswegen bin ich da ganz guter Dinge. Was halt blöd ist, dass wir zweimal fahren müssen. Aber das lässt sich nicht verhindern.
Es ist auch nicht die riesige Strecke. Fahre nicht eine Stunde oder so Auto. Das
genau. Genau. Ja, und ich setze auch immer Zweifel so ein bisschen voraus, immer, so habe ich das zumindest bei Umzügen gemacht, dass die Leute sich halt einfach dann keinen Zeitdruck nehmen an dem Tag. Also das, klar, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat sozusagen, ja. aber ich fahre nicht zum Umzug und denke so, ah ja, das Ganze muss hier in zwei Stunden durch sein, sondern ich plane halt immer einfach meinen Tag ein klar. und wenn ich dann um drei nach Hause komme, bin ich super happy und denke mir, geil, ich habe noch ein bisschen was von meinem Tag. So. Und ob wir dann nachher ja, uns noch ein bisschen ja. in die Wohnung hängen und einfach da ein bisschen rumchillen, ist ja auch cool. Und beim Aufbauen brauchen wir keine Hilfe, das können wir alles easy selber machen und deswegen ist das alles entspannt.
Ja. Ja. Nice.
Yes.
Mm. Nice, nice, nice.
Genau. Also ein bisschen nervös bin ich nur, weil ich selber so viele anderen Umzügen kritisiert habe quasi und mich selber als Umzugsprofi bezeichnen würde bei anderen. Aber bei mir selber halt wenig, nicht so mega viel Erfahrung daneben habe. Und dann hoffentlich geht alles gut, aber ich glaube, es wird funktionieren. Und wie gesagt, was ich ja halt total liebe.
Die Konkurrenz ist schwach. Kannst es nur besser machen, eigentlich.
Ja, und was ich halt wirklich total liebe, ist, einfach diese Zeit zu haben. So einfach zu wissen, wir haben an diesem Wochenende mega viel Zeit. Wir fangen früh genug an. Ich habe die Vorabi-Klausuren schon gebaut. Das heißt, ich habe irgendwie nicht so dieses, da muss noch ganz viel laufen und keine Ahnung was, sondern es ist einfach alles so geklärt und das ist irgendwie cool. Bis auf die Schlüsselübergabe. Da muss man irgendwann uns mal sagen, wann wir den Schlüssel kriegen.
Oh.
Ja. Genau. Aber wir haben jetzt auch Bilder, also die sind jetzt, also vor mir sind jetzt ausgezogen, haben uns Bilder von der leeren Wohnung geschickt, haben so gesagt, ey, wir haben es voll cool hinterlassen, sauber, als wir es übernommen haben, voll cool, viel Spaß, wird voll toll. Und die waren ja auch voll nett und deswegen nice. ist das super cool. Yes. Das einzige.
Das streichen und so muss alles nicht gemacht werden.
Oder? Nee. Okay. Das einzige Interessante wird noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel du davon schon weißt. Koko und Katrin haben quasi eine andere Wohnung gefunden, die ihnen ein bisschen besser gefallen hat.
Aha.
Deswegen sind die quasi jetzt nicht unsere Nachmieter.
Ja, aber wird nicht eh neu gemacht?
Ja, richtig. Und das war ja eh so ein bisschen der Faktor. Aber wir haben quasi das okay bekommen für, wenn wir Nachmieter haben, dann übernehmen die Wohnung so, wie sie jetzt quasi ist. Dadurch, dass sie jetzt aber abgesprungen sind und wir jetzt gerade die liebe Frau nicht erreichen, ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Haben wir jetzt drei Wochen Zeit, um Nachmieter noch zu finden irgendwie? Oder sagen die jetzt, ja, sorry, wenn die es nicht geworden sind, dann machen wir jetzt halt die Wohnung neu. Ende. Und ja, dann ist halt die Frage, zu welchen Konditionen? Können wir dann trotzdem einen Monat früher quasi raus? Also zum Ende Februar? Oder müssen wir dann bis Ende März quasi noch zahlen? Da habe ich aber die Hoffnung, dass die irgendwie so cool sind, dass die halt sagen, ja, ganz ehrlich, wenn wir die Wohnung neu machen, dann geht ein Monat früher raus, dann können wir einen Monat früher rein sozusagen. Obwohl sie das nicht müssten. Oder ob die jetzt halt sagen, okay, pass auf, stellt mal ImmoScout ein, wir sind froh, wenn die nochmal weggeht sozusagen und dann geht die auch weg in der kurzen Zeit, das wird kein Problem.
Ja.
Dann wird es aber nochmal so ein bisschen nervig, wenn dann irgendwie ImmoScout Anzeigen erstellen und so weiter und so fort. Das ist jetzt noch so ein bisschen die Unbekannte, wo ich für mich so ein bisschen gelernt habe, ich glaube, so Wohnungsnachvermietung an Bekannte oder Freunde sozusagen hat auch immer einen Nachteil. Auf den ersten Blick dachte ich so, mega geil, weil alles voll unkompliziert und ist voll chillig. Aber durch diese emotionale Involviertheit und Skrupel und so, ist es halt so ein bisschen, kann ich das Gefühl anders regeln, als wenn das Fremde sozusagen sind. Weil sonst hätte ich ja einfach gesagt, ImmoScout, ich suche drei Leute raus, diese drei Leute schicke ich an die Hausverwaltung, die sollen sich irgendwie raussuchen und sich darum kümmern. Und so war es jetzt immer so viel Zwiegespräch, so hey, das und das ist jetzt der neueste Stand, wie sieht's da aus, man möchte die Leute updaten, man möchte, dass es irgendwie funktioniert und so weiter und so fort. Man holt sich kein Backup, weil man halt so sagt, naja, die, ne, das funktioniert schon und wenn die zusagen, dann klappt das schon irgendwie in der Form und so und du willst ja nicht irgendwie anders hinhalten und keine Ahnung was. Und bei Fremden ist es halt so ein bisschen egaler. Genauso wie halt bei Sachen übernehmen sozusagen. Wenn jetzt Freunde sagen, naja, wir würden gerne nur das behalten und du willst eigentlich mehr loswerden, hast du halt irgendwie Pech gehabt. Bei Fremden und sagst du halt, ja, komm, ja, nimm das noch mit. Und dann sagen die, ja, ich will die Wohnung, okay. So, das habe ich für mich ein bisschen gelernt, dass es seine Vor- und Nachteile sozusagen irgendwie hat. Ja.
Ja, ja, du kannst auch nicht erwarten, dass gerade so Freunde oder Bekannte noch sagen, ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall die Wohnung, weil ihr habt ja so viel Mühe reingesteckt und uns hier alles klar gemacht, eben, weil eines Tages nimmst du ja auch keine Wohnung, nur weil jemandem gefallen getan hat, sondern die muss dir ja gefallen. Und wenn du eine coole Wohnung hast, dann
exakt, das,
kannst du genau, den ja auch nicht übel nehmen.
Richtig, genau, das muss halt irgendwie immer dabei sein, aber trotzdem suchst du irgendwie nicht parallel, weil das ja trotzdem dann Freunde sind und du dann irgendwie, ja, ja, das ist, habe ich jetzt gemerkt, das ist chilliger, wenn man es einfach abgibt und an Fremden, mit Fremden quasi macht, sozusagen.
Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich habe noch so ein.
Ja, ich musste gerade, ja, irgendwie dran denken.
Ach, nee, sag euch. Nee, nee, sag du. Neu, anderes Thema.
Nein.
Sag euch.
Nee, sag, mach
nee, du.
Alles gut.
Nee, nee, du.
Nein, du.
Okay, nee, du.
Okay, das geht jetzt 2 Stunden so weiter, wenn okay, ihr noch zuhören wollt. Cool, aber ansonsten.
Nee, also ich würde nur kurz so ein bisschen. Also, ich weiß gar nicht, wie kurz, aber ich würde so ein bisschen Schulthema noch mal kurz aufmachen. Deswegen passt deins davor gerade besser.
Langweilig, ging um Handwerker. Reden die Jungs.
Ich weiß nicht, ob das spannender ist, ehrlich gesagt. Ich hatte eben mal ein Treffen mit Lars, habe ich dir doch erzählt, dass ich dir das noch erzählen will. Da ging es um die SV sozusagen. Und
ja, ja,
es
ja,
ging im Großen und Ganzen sogar da, sozusagen darum, dass Ende des Jahres an das HBG die Qualitätsanalyse kommt. Die Qualis, die QA, die viel befürchtete im Lehramts-Business sozusagen. Und für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ist die Qualitätsanalyse. Das ist quasi alle, ich glaube, 8 Jahre oder so, keine Ahnung, im Schnitt. Also, wir fangen vorher an. So, nach PISA 2001, glaube ich, war das. Nach dem PISA-Schock, oder habe ich jetzt 11. September im Kopf? Ich weiß es gar nicht genau.
Irgendwie so um
den Dreh.
War. Ich kann's
gab googeln, es den großen PISA-Schock sozusagen und die ersten PISA-Ergebnisse kamen und Deutschland hat irgendwie schlecht abgeschnitten und im Vergleich zu Nachbarländern, wir haben quasi die Quittung bekommen und es wurde uns gesagt, ja, so geil, wie ihr immer denkt, seid ihr eigentlich gar nicht so. Daraufhin wurde Bachelor-Master eingeführt, darauf wurde G8 eingeführt und man hat quasi Dinge verändert im Schulsystem, um sich eher so ein bisschen Skandinavien anzugleichen, um so ein bisschen internationale Vergleichbarkeit zu schaffen. Und ein großer Begriff, der in Schule eingezogen ist, ist Evaluation. So, also wir müssen Dinge evaluieren und wir müssen Dinge messbar machen. Eine gewisse Messbarkeit ist eingezogen ins Schulsystem, die es vorher so in der Form quasi nicht gab. Und ich in meinem Pädagogikstudium habe quasi immer gelernt, dass seitdem so ein bisschen Effizienz und Bildung sozusagen konkurrieren, weil irgendwie Bildung in einer gewissen Form, habe ich schon nur mal darüber gesprochen, schwer messbar ist, so, weil du kannst ja Bildung nicht mal, also es gibt keine, nicht die eine Definition für Bildung, sondern es gibt irgendwie 100 Definitionen und wie willst du das denn überhaupt messen und so weiter und so fort, aber gleichzeitig das Bestreben und der Wunsch von einem Land oder von Menschen eben sagen zu können, wie gut ist unsere Schulausbildung eigentlich, wie gut ist unsere Schulbildung sozusagen, was man ja auch irgendwie verstehen kann, ne? Dass Leute sagen, okay, nur von Luft und Liebe bringt es auch nichts. Und was ist, wenn jetzt auf einmal die Schulen super schlecht sind und wir merken das eigentlich gar nicht und vergeben irgendwie unsere guten NCs und die Schulen sind toll, aber können wir gar nicht so im internationalen Vergleich. Deswegen kann man ja diese Messbarkeit auch so ein bisschen verstehen. Und das ist jetzt quasi immer so ein Rennen zwischen Kompetenz und Bildungsinhalten und bla bla. Also Pädagogikstudium ist voll mit diesem kritischen Beleuchten von beiden sozusagen.
Ihr steht so in der Mitte und seid so der
nochmal?
Der Spielball. Peda ist so der Spielball der zwei großen.
Ja, Bildung. Obwohl die Pädagogik sich natürlich ganz klar positioniert und sagt, wir sind halt voll pro Bildung sozusagen. Ne? Aber das, also die großen Bildungsphilosophen sozusagen sind halt ultra pro Bildung. Und das sind ja so ein bisschen die, von denen ich auch gelernt habe und die ich liebe. Aber ich bin trotzdem, wie soll ich sagen, aufgeklärt ist das falsche Wort, aber vernünftig genug, um zu sehen, okay, es macht schon Sinn, wenn Schule nicht nur Blackbox ist und wir sagen, okay, die Lehrer sollen im geschlossenen Raum einfach vor sich hin philosophieren und das nennen wir Schulbildung, so, sondern dass man halt ein gewisses Effizienzkriterium anlegen soll, gerade auch für Kooperation in Schule, so nach dem Motto, wie gestalten wir kollegiales Miteinander, wie sollten so Strukturen in Steuergruppe und so weiter angelegt sein, damit Schule sinnvoll und zeitsparend auch funktioniert, also allein zeitökonomisch. Was bringt das, wenn wir uns jede Woche einmal treffen, am Nachmittag, in der Freizeit sozusagen, und am Ende kommt da gar nichts bei rum? Deswegen macht es in bestimmten Fällen, finde ich, schon Sinn, zu messen, wie effektiv ist die Arbeit und wo können wir vielleicht sogar optimieren und sagen, hey, da können wir Freiräume schaffen für Lehrerinnen und Lehrer, um im Zweifel mehr und bessere Bildung zu betreiben sozusagen, ne? Weil wir halt einfach entschlacken und merken, wir können Dinge abkappen, die wir gar nicht brauchen. Und da so, ne, dieses, da muss ich immer an dich denken und auch an Chiara, wenn ihr sagt, so diese Meetingkultur, die frisst einfach so viel Zeit oft. Und so ein Signal muss ja im Zweifel manchmal von außen kommen, weil so ein Schulsystem einfach träge ist und man merkt es selber im Alltag ja nicht so ungefähr. Jeder hat so eine Befindlichkeit. Aber wenn da jemand von außen kommt und sagt, also wir haben jetzt irgendwie 100 Lehrerinnen und Lehrer hier befragt, 80 von denen finden es nicht sinnvoll, wie das und das strukturiert ist, dann kann man zumindest sagen, aha, guck mal, da können wir irgendwie versuchen, dran zu arbeiten. So, deswegen das nur kurz zur Qualitätsanalyse. Und das Spannende ist, dass sobald dieser Begriff fällt in Schule, immer so ein bisschen, Angst ist das falsche Wort, aber man hört dieses Wort sehr häufig im Gang so langsam hallen, so die QA, QA. Nee, aber weil irgendwie die Leute dann so Angst haben, dass ihr Unterricht gemessen wird und man dann nicht gut abschneiden könnte und so. Da muss man direkt dazu sagen, da werden keine persönlichen Daten gesagt, dürfen die gar nicht. Also die sagen dann nicht Herrn Last, oh, der Herr Pelzer, der benutzt den Beamer gar nicht, der im Raum ist. Sondern das sind anonyme Fragebögen, also so Beobachtungsbögen, die die quasi ausfüllen. Die gehen 20 Minuten in den Unterricht, wo man sich eh fragen kann, wie aussagekräftig ist eine Beobachtung von 20 Minuten im Unterricht jetzt von mir zum Beispiel. Was ist, wenn die gerade in eine Erarbeitungsphase kommen? Ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr halt Erarbeitung gesehen und nichts anderes. So, das heißt, da kann man auf jeden Fall, ich möchte es nicht zu lang ausführen, aber man kann dieses ganze Messinstrument natürlich kritisieren, wenn man sagt, ne, wie misst man denn eigentlich jetzt gute Schule und so. Dafür haben die aber so einen Referenzrahmen aufgestellt und gesagt, okay, das sind für uns so ein bisschen Kriterien von guter Schule. Mit denen kann ich jetzt als jemand, der da vielleicht auch eher kritisch gegenübersteht, aber auch gut was anfangen so. Also ich finde, das sind sinnvolle Themen, die die da irgendwie drin haben. Und das ist jetzt quasi das, was jetzt an die Schule kommt. Und da hatten wir eben das Gespräch und da ging es ein bisschen darum, da waren wir quasi als SV-Lehrer. Und da ging es darum, weil da auch die SV sich da quasi äußern soll und oder wird auch interviewt sozusagen. Und meine unberechtigte Sorge, muss ich ehrlich sagen, war so ein bisschen, dass ich so dachte, boah, hoffentlich wird das nicht so ein Gespräch im Sinne von, naja, wir müssen schon gucken, dass das irgendwie gut läuft und dass das irgendwie das und das da so ein bisschen gesagt wird. Ach so, und so. Ja, also eigentlich ist das schon gemein, das überhaupt ihm zuzutrauen, aber das war es auch überhaupt gar nicht, sondern es war mehr so ein, hey, wir müssen irgendwie da an einem Strang ziehen, so was man auch total verstehen kann. Und ich erkläre einfach mal diesen ganzen Apparat jetzt und dann können Sie das den Schülerinnen und Schülern mal erklären, so ungefähr. Und ich habe da mal versucht, so ein bisschen nachzuhören, welche Bedeutung hat denn diese QA eigentlich? Weil das kann einem mal keiner so richtig beantworten, aber alle sind halt so ehrfürchtig irgendwie. Und da habe ich für mich so ein bisschen festgestellt, es gibt zwei Ebenen. Wobei ich bei der einen immer noch nicht so ganz weiß, wie ich dazu stehe. Also die eine Ebene ist so diese Ebene der Schulstruktur sozusagen. Also man muss, glaube ich, erstmal sagen, genau, sorry, am Ende gehen die quasi in den Unterricht und du stellst mit denen so Ziele auf und das ist alles so wie in der Unternehmensberatung. Das ist dann so Ist-Analyse, dann Ziele formulieren, dann so, ich kenne das aus der Beratung, es ist 1:1 Firmenberatung, safe. Und dann kommen die, beobachten, wie du es quasi umgesetzt hast, genau.
Ach so, ich war kurz
gut, dass du es warst, ja. Und danach veröffentlichen die quasi dann die Ergebnisse so in der Schule und sagen dann so, wir haben gemessen, da und da habt ihr Entwicklungspotenziale, da nicht, guckt da nochmal genauer hin und so weiter. Und dann ist die QA aber auch schon völlig raus. Die begleiten dann nachher nicht weiter den Prozess, sondern es ist dann eine Sache zwischen dem Schuldezernenten und dem Schulleiter sozusagen. Also das ist dann so eine Sache wie, man vereinbart dann mit dem Chef des Schulleiters sozusagen, wir wollen uns dem Ziel verschreiben, mehr Medien einzusetzen. Oder so. Oder mehr Classroom-Management zu betreiben, mehr individuelle Förderung zu betreiben, whatever. Also irgendwie so coole Schlagworte. Ja, wo man aber dann schon weiß, was dahinter steht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn es nur so leere Worthülsen, muss man sagen. So, und dann gehen die quasi raus. Und dieser Abschlussbericht, da war ich dann so, habe ich dann auch mal gefragt, so, ja, aber welche Bedeutung hat das denn jetzt? Also was ist, wenn wir da einfach schlecht abschneiden, sozusagen? Und man muss sagen, es gibt da, also das ist so ein bisschen das, was auch Lars dann sagt, es gibt so zwei Ebenen quasi. Auf der einen Seite gibt es diese Ebene mit, wie gut klappt die Kommunikation zwischen den Gremien und so. Das ist halt, also das würde ich sagen, ist halt scheißegal. So, da kommt dann raus, die klappt nicht, okay, wie gehen wir das an, dass es besser wird, cool. So, Ende. Das erzeugt kein negatives Bild, das ist einfach völlig wurscht, da kann man dann gut mit arbeiten. Weil so muss man es, finde ich, auch sehen. Da kommt jemand von außen, der einem im Zweifel dann einen Impuls gibt, der sinnvoll ist. Und wenn der nicht sinnvoll ist, dann kann man auch sagen, Nö. Der Vorteil im Gegensatz zu Unternehmen ist ja, dass wir dafür nicht zahlen müssen. So. Und dann gibt es aber eben noch die andere Ebene, also ja, vielleicht, ja. Und dann gibt es noch.
Irgendwer zahlt das.
Das ist richtig. So.
Die werden nicht von Licht, noch von Liebe.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Freude.
Guter Punkt. Und dann gibt es aber noch diese Ebene der Unterrichtsbeobachtung. Und da habe ich, das habe ich auch so ein bisschen verstanden, weil, wie gesagt, meine Grundeinstellung war eigentlich so: kein Mensch braucht das, wen interessiert das, ist mir scheißegal. Ich mag die Qualis nicht, die versuchen Unterricht zu quantifizieren, das geht fast nicht, lasst mich in Ruhe. So, das ist halt, so bin ich ein bisschen in das Gespräch gegangen. Und dann meinte aber Lars den Punkt zumindest, dass die Unterrichtsbeobachtung schon nicht unwichtig ist sozusagen, was dabei rauskommt, weil ich so dachte, ja, selbst wenn es rauskommt, dann verbessern wir das Ende. Aber ich verstehe schon als Schulleiter, wenn dann bei dieser Unterrichtsbeobachtung rauskommt, so, es gibt zum Beispiel den Aspekt des Feedbacks, wo es darum geht, so wie was für eine Fehlerkultur herrscht. Und angenommen, bei denen in der Schule kommt dann auf einmal raus, die ganzen Lehrer schreien die Kinder einfach nur an und machen die quasi runter. So, dann würde man sich natürlich erstmal schon mal fragen, okay, wie kannst du das als Schulleiter nicht gemerkt haben? Ich glaube, man würde sowas irgendwie dann doch irgendwie merken. Aber angenommen, es kommt irgendwie so ein bisschen in diese Richtung sozusagen raus, dass man einfach merkt, oh shit, irgendwie sind wir in so einem Aspekt, der eigentlich super wichtig ist für Schule, doch schlechter, als wir irgendwie denken. Dass das dann nicht so geil ist für einen Schulleiter und für das Gespräch zwischen Dezernent und Schulleiter, wo man so sagt, so, naja, ihre Schule, also das ist jetzt schon essentiell, dass das nicht funktioniert, ist irgendwie nicht so geil. Das verstehe ich schon, dass man dann, und wenn man das auch den Eltern kommunizieren muss, dann so sagt, ja, wir haben jetzt die Ergebnisse der QA und die sagen, weiß ich nicht, unsere Kinder lernen hier nichts oder so. Ne? Also angenommen, das wäre so ein bisschen das Feedback. Dass das nicht geil ist, das verstehe ich schon, dass man das vermeiden möchte sozusagen. Aber wie gesagt, gibt es auch genug Ebenen, wo man sagen kann, das ist halt völlig vernachlässigbar. Wenn da jetzt negatives Feedback kommt, dann sagt man, ja, cool, danke fürs Entwicklungsziel, gehen wir an im nächsten Jahr und dann verbessern wir das einfach so. Wenn jetzt angenommen, da kommt raus, Lehrer und Lehrer nehmen zu wenig Fortbildungsangebote an. Ja. So, ja. Dann machen wir es einfach ab jetzt. Ende Gelände. Aber du kannst halt, glaube ich, so eine Unterrichtskultur nicht einfach mit so einem Schnipsen beenden. Du kannst nicht sagen, okay, hier werden unsere Kinder angeschrien, wir machen morgen mal eine Fortbildung zu positiver Schülerrückmeldung und am nächsten Tag sind alle Leute nett zu den Kindern. Das ist wahrscheinlich eher schwieriger, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen verstehe ich, dass der Aspekt, dass man da schon als Schulleiter möchte, dass der eigentlich gut läuft, sozusagen. Aber gleichzeitig verstehe ich auch dann eben, wenn man sagt, also zwei Punkte. Zum einen, das sind 20 Minuten Unterrichtsbeobachtung, ne? Was will man daraus ziehen? So, dann kann man natürlich denen unterstellen, das sind Profis, die können das einschätzen, die machen schon ewig Unterrichtsbeobachtungen und die sehen das irgendwie, wie relevant was ist. Und der zweite Aspekt ist quasi, dass natürlich in dieser Woche, wo die kommen, wir wissen ja genau, wann die kommen, da wird kein normaler Unterricht laufen. Und das ist halt das, was mich nervt. Also, dass man halt dann so weiß, okay, du kriegst ja nicht mal ein ehrliches Feedback leider, weil jeder dann auf einmal so einen Unterricht irgendwie mega genau plant und mega eine coole Problemfrage aufwirft am Anfang, was er sonst nie machen würde. Und das heißt, am Ende kriegen wir quasi einen super aufwendiges Feedback, das sich jetzt über fast ein halbes Jahr dieser ganze Prozess zieht, zu eigentlich was so gar nicht in der Regel im Regelunterricht läuft. Und dann frage ich mich wieder, was bringt der ganze Bums denn dann? Also die müssten doch eigentlich jetzt, die müssten sagen, wir kommen innerhalb von diesem Jahr und dann kommen die auf einmal innerhalb dieses Jahres. Und dann kommen die rein und gucken sich es mal an. Dann haben die wenigstens ein ehrliches Bild sozusagen. Und das ist wieder was, wo ich dann wieder sage, okay, wie aussagekräftig sind diese Ergebnisse? Kann man das Ganze nicht auch irgendwie dann anders, effizienter gestalten oder irgendwie sinnvoller machen? Weil abschließend, ich verstehe, warum man sagt, wir wollen in Schulen so ein bisschen mal reingucken und wollen irgendwie Qualität sichern in Schule auf der einen Seite, weil wir ja einfach Qualität sichern wollen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, die irgendwie mal Wissenschaft so ein bisschen betrieben haben, wissen, wie unglaublich schwer es ist, Dinge zu operationalisieren, vor allem in so einem Bildungskontext, dass man die Dinge messbar macht und so. Und dann, wie das dann eben gemacht wird, da sehe ich davor schon 100 Dinge, wo ich sagen würde, also nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil so eine super große Studie, ist ja wie die PISA-Studie, so eine Metastudie.
Ja.
Wie willst du die super verlässlich irgendwie aufziehen? Und dann stoßen mir schon 20 Minuten Unterrichtsbeobachtung irgendwie auf, wo man denkt, okay, so eine Stunde muss man noch ganz sehen. Da muss man den ganzen Verlauf doch sehen irgendwie, um das einschätzen zu können. Das stößt mir auf, dass klar ist, wann die kommen. Das heißt, es wird kein normaler Unterricht, sondern ein künstlicher Unterricht und so. Ja, und das sind dann so Punkte, wo dann ich mir wünschen würde, wenn meine Schüler genau das sehen würden, würden die sagen, ja, Herr Petzer, aber gucken Sie doch mal. Ist das denn so wirklich das, was gemessen werden soll? Ist das valide, so ungefähr, was da gerade passiert? Weil das wird doch nicht normaler Unterricht sein, ja. Und das ist halt ein Punkt, den man kritisieren kann. Der macht es zwar nicht völlig unnütz, so, um das zu sagen, aber das sind halt schon so Punkte, wo ich denke, dann macht man wieder so ein großes Buhai um was und am Ende ist es im Zweifel gar nicht mal so super geil angelegt vielleicht.
Für mich als Außenstehender klingt das so wie eine Reaktion auf eben so ein beschämendes Ergebnis von 2000 übrigens, nicht 2001.
Ah, danke.
Wo man einfach gesagt hat, hey, wir brauchen irgendwas, wir müssen das institutionalisieren, wir brauchen irgendein Verfahren. So. Und lass uns mindestens dafür sorgen, dass es die heftigsten, krassen Fehltritte in Form von Schule irgendwie aufdeckt. So nach dem Motto, uns geht es gar nicht darum, irgendwas als gut zu klassifizieren, sondern uns geht es darum, die Katastrophen zu verhindern. Mhm. So. Und das ist, wenn wir das geschafft haben, win. So. Und deswegen kann ich total verstehen, also so klingt es für mich, und deswegen kann ich total verstehen, wenn du sagst, ja, aber es ist ja gar nicht repräsentativ und das hilft dir auch nicht im Zweifel, wenn du eh schon guten Unterricht machst, was sollen die denn sagen in diesen ersten 20 Minuten? Aber ich glaube, was schon geht, ist, glaube ich, wenn du einen Vollpfosten vor dir stehen hast, dann brauchst du 2 Sekunden, um zu erkennen, dass diese Person ungeeignet ist für Unterricht und so weiter.
Aber du kriegst ja nicht mal persönliches Feedback.
Wird wahrscheinlich auf.
Das wird ja alles kumuliert. Du kriegst ja nicht mal, also das wird ja nicht einzeln ausgewertet. Das heißt, dann hast du nachher eine Masse, wo dann im Zweifel, also die Frage ist, wie wird das dann quasi einzeln aufgedröselt sozusagen, weißt du? Ja. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Aber
das war so ein bisschen eingangs, das Thema so von wegen, hey, wir müssen das verbessern. Los, wir gründen jetzt ein Gremium, was dann sich was überlegt und dann wird es gemacht. So, dann hat man irgendwelche Berater eingekauft, die so Copy-Paste, wie du auch gesagt hast, aus irgendeiner Unternehmenspräsentation einfach Ersätze durch Schule gemacht haben. So, okay, let's go. Wir haben nur ein Budget von, okay, deswegen nur 20 Minuten. Okay, alles klar. Und das ist dieses Konstrukt. Und ja, irgendwie schockt es mich nicht, weil ich auch nichts anderes erwartet hätte, nach allem, was ich mittlerweile so mitbekommen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch besser als nichts ist. Nicht im Sinne der Effizienz oder Budgets, so, sondern eher im Sinne von, okay, vielleicht verhindern wir dadurch, dass irgendwie 1% der krassen Extremfälle aufgedeckt wird oder nicht passiert oder sich verbessert. Aber das ist eher so am letzten Ende, am letzten Zipfel, so der Kacke noch so ein bisschen optimiert und weniger das ganze System irgendwie 3% verbessert. So klingt's für mich.
Ja, und zur Ehrenrettung könnte man ja auch so ein bisschen sagen, allein dadurch, dass dieser komische QA-Geist jetzt schon durch die Schule geistert so ein bisschen und jetzt auf einmal die pädagogischen Tage dem gewidmet werden, so nach dem Motto, poliert mal die Curricula auf, setzt euch noch mal dran als Fachschaft, ne, schreibt das noch mal besser und so. Das ist zwar unter einer komischen, also dann im Zweifel unter einem blöden Vorbehalt, weil eigentlich sollte das so immer schon laufen, aber so hast du zumindest so eine Art, auch vielleicht als Schulleitung oder so, oder als Schule, eine Art Druckmittel, in Anführungszeichen, zu sagen, so, Leute, jetzt ist mal gerade wichtig, so macht mal das wieder fresh, kommt mal auf die Homepage, ist dann noch alles aktuell, macht mal dies, macht mal das, was man sonst vielleicht nicht machen würde. Allein dieses Rehearsal, dieses Refreshment sozusagen, das ist dann ja schon was vielleicht super viel bringt, weil da Leute wieder ins Gespräch kommen, auf einmal redet man so, ach, so machst du das Thema, so mache ich das, ach, guck mal, interessant und so weiter und so fort. Das Medienkonzept wird geupdatet, blabliblub. So, das sind ja Sachen, die sind schon mal sinnvoll. Und auch da, natürlich sehen dann wahrscheinlich die QA irgendwie zu 80% gekünstelten Unterricht so ungefähr, wenn die dann da kommen. Aber trotzdem zwingst du dann ja im Zweifel Lehrerinnen und Lehrer, dann doch nochmal sich mit Unterricht zu beschäftigen und eben guten Unterricht zu machen in diesen 3-4 Tagen sozusagen. Und das kann ja nochmal ein Anschluss sein für, ach, guck mal, ja, so geht das eigentlich und so kann ich nochmal gucken und so weiter. Vielleicht bewegt man damit ja nur ein bisschen was. Und wenn man es so sieht, dann, wie du sagst, ist es im Zweifel natürlich nicht effizient, weil es irgendwie doch schon relativ viel Aufwand, aber im Endeffekt kaputt machst du damit im Zweifel auch nichts, weil nochmal dieses Feedback am Ende, ja, also das ist halt, sind halt irgendwie so Entwicklungspotenziale und bis auf Egos von Lehrerinnen und Lehrern und das kann ich immer noch nicht 100%ig sagen, vielleicht Karrierechancen von Schulleitern, das kann ich nicht so ganz einschätzen, hängt da wahrscheinlich nicht viel dran, in meinen Augen. So, weil das ist ja schon immer so im Lehrerberuf. So, selbst wenn da draufstehen würde, Max Pelzert macht keinen guten Unterricht, ja, dann ist es das, was wir tagtäglich in Schule auch sehen. So, dass halt Menschen auch nicht nur guten Unterricht machen. Und das ist halt auch irgendwie gerade schon die ganze Zeit so gegeben. Und selbst wenn jemand katastrophal die Kinder anschreit, das passiert täglich in Schulen und wir machen nichts. Also, was soll auf einmal passieren, wenn man dann die QA kommt und sagt, ja, übrigens, das läuft nicht so gut. Ja, dann hat man halt ein Jahr lang irgendwie Fortbildung zu dem Thema. Die Leute, die sich aber dafür nicht öffnen und so, die schreien weiter die Kinder an. So, so sehe ich das ein bisschen.
Ja. Schade. Aber
vielleicht überzeugen sie mich von was Besseres.
Ich hoffe, du stirbst
zuletzt. Ja, vielleicht gehe ich danach da raus und denke mir, wow.
Ich werde jetzt QA-Beamter.
Ich gehe doch in die Unternehmensberatung, genau.
Die Schulunternehmensberatung.
Schulunternehmensberatung, genau, ja. Ja, es ist, ist witzig. Und da muss ich immer so dran denken, nur ganz Mini-Zusatz noch, dass ich im Studium, haben wir ja auch viel über Gesamtschulen und so weiter gesprochen und ich jetzt ja auch in der Gesamtschule bin und ich es da schon immer komisch fand, dass Gesamtschulen oft so eine firmenartige Bezeichnung haben innerhalb ihrer Schule. So, dann hast du halt nicht, bei uns heißen die irgendwie Koordinatoren, also die Mittelstufenkoordination. Nicht, dass das jetzt irgendwie mega der gängige Begriff ist, ne? Aber die heißen, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißen die denn an der Gesamtschule? Bin ich doof?
Lass die Zeit, denk drüber nach. Das fällt dir bestimmt gleich ein.
Nicht Leitung? Doch, heißen die Leitung und so? Nee, ich komme gerade nicht so ganz genau drauf, aber auf jeden Fall hast du, Abteilungsleitung. Abteilungsleitung heißen die. So, genau. So, du hast Abteilungsleiter, ne, quasi in Schule hast du Abteilungsleiter. Die Klassen heißen manchmal dann eben auch nicht 5A, B, C. Nicht, dass irgendwie A, B, C jetzt besonders schulisch wäre, sondern das ist die 5-1, 5-2, 5-3. Und in meinem, ne, in diesen Seminaren der großen Bildungsphilosophie ist das natürlich dann immer ganz witzig, weil du dich dann darüber lustig machst, dass du sagst, okay, dann hast du diese Karikaturen wie früher im Geschichtsbuch, dass dann auf einmal Schule wie so kleine Fabriken, wie so ein Fließband ist. So, ne? Du setzt das Kind am Anfang drauf in die 5-1, das fährt da durch, dann kommt die Abteilungsleitung, du kontrollierst mal, ob das alles so richtig gemacht wird und so. Und das lädt dazu ein bisschen ein. Und dann natürlich passt dann dieses QA-Bild, diese ganze Effizienzifizierung, macht keinen Sinn, passt natürlich immer so ein bisschen in das Bild, wenn man das super kritisch sehen möchte, was halt irgendwie, finde ich, ein trauriges Bild von Schule ist. Aber wenn man dann den Schritt zurückgeht, kann man auch immer sagen, ja, das sind halt Namen, Worte, was dahinter steckt, sind immer noch Menschen. Und wenn ob die jetzt Person der Abteilungsleitung heißt oder Unterstufenkoordination, der eine kann einen guten Job machen, der andere nicht, unabhängig von dieser Bezeichnung, wie sie eben heißen, sozusagen.
Ja, ja, aber ich finde es auch, aber ist es denn so weit weg von der Realität? Also jetzt dieses Bild, diese Karikatur von Fließband und da kommt ein Kind und wird das so 8, 12 Jahre lang.
Nicht so ganz, nee.
Bearbeitet, da kommt dann. Also ich finde das, manchmal höre ich so eine Art, wie soll ich sagen, so zwei so Lager raus, weißt du? Die Bildung gegen die Effizienz. Ja. Und am Ende des Tages widerspricht sich das eigentlich nicht. Es ist halt nur, die eine Darstellung ist so mechanisch und so kalt und so gefühlslos und so, ja, wie eine Fabrik tatsächlich. Aber ich mir denke, es ist eigentlich eine Kombination aus beidem. Eigentlich ist genau die Symbiose beider Themen, nämlich einer gut laufenden Fabrik quasi, wo alles läuft, wo alle Prozesse irgendwie intakt sind, weil das erlaubt dir halt möglichst viel Raum für eben Menschsein und über Tellerrand hinausblicken. Mhm. Wenn die Fabrik sowieso schon komplett in sich zusammenbricht und klappert, dann wirst du nur noch irgendwie an irgendwas schrauben, irgendwelche Probleme lösen, Brände bekämpfen. Und ich verstehe manchmal nicht so ganz, wieso das so, also ich glaube aus innerer Perspektive, wenn sich Lehrer unterhalten und sagen, ja, ich bin eher dafür, doof, dass wir jetzt Abteilungsleiter heißen, verstehe ich manchmal nicht, wieso das so im Konflikt zueinander steht. Eigentlich ist es eine Symbiose aus beiden.
Ja, nur zwei Gedanken dazu. Ich würde jetzt bei einigen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, dieses Bild, dass wenn man das so einmal gesehen hat, dann würdest du dem wahrscheinlich auch nicht so zwingend zustimmen. Also das ist immer die Frage, wie interpretiert man das natürlich, ne? Aber dieses Bild, das ich jetzt meine, ist, du setzt das Kind auf das Fließband und das läuft da quasi so durch und die äußeren Einflüsse wirken quasi sozusagen. Und das Verständnis, sage ich mal, der Bildungsromantiker wäre ja eher so ein bisschen, das Kind geht selbstständig da rein, das Kind entdeckt die Fabrik, das Kind arbeitet selber in der Fabrik mit, das hat Dinge in der Hand und tut quasi und sitzt nicht nur da auf dem Fließband und nimmt die Einflüsse von außen auf und wird quasi beworfen mit Inhalten sozusagen. Das ist diese Kritik sozusagen an diesem Bild, dass wir halt sagen, wir setzen die Kinder auf dieses Fließband, das läuft durch und eigentlich wollen wir, dass die möglichst ruhig, brav, still da sitzen und einfach nur nicken und die Dinge quasi aufnehmen und am Ende ihr Abitur erlangen sozusagen. Und dagegen würde halt dieses andere pädagogische Bild so ein bisschen stehen, des Entdeckenden und so weiter und so fort. Aber natürlich könnte man jetzt auch eine Fabrik sich entwickeln, wo genau das passiert sozusagen irgendwie, ne? Nur ich glaube, das ist immer so dieses Extrem in diesem Fabrikbild, weswegen das so schwer vereinbar ist sozusagen.
Ja. In meinem Kopf ist das weniger ein Fließband, sondern eher sowas wie so eine große Halle mit verschiedenen so Arbeitsplätzen oder Stationen, wenn du es so nennen möchtest. Und du gehst halt dahin, machst so eine Aufgabe, bist zur nächsten Station, machst da eine Aufgabe und dadurch bewegst du dich so zu gewissen Grad frei. Am Ende des Tages sind das trotzdem Stationen, an denen du deine Arbeit verrichtest in irgendeiner
Form. Da würde, glaube ich, auch, da würde dir auch das andere Lager da nicht widersprechen. So, dann hättest du quasi, aber die Frage, ja, dann.
Also eigentlich ist der Streitpunkt, ist es eher ein Miteinander oder ist es ein.
Genau, ist es ein passives oder ein aktives und so. Genau, ist es so ein bisschen, das sind so diese Bilder, die quasi da konkurrieren. Ist es dieses Gärtner- oder Bildhauerbild? In Pädagogik ist es immer so, ne, es gibt einmal den Bildhauer, der quasi das Kind nach einem gewissen Muster formt sozusagen und das aus dem Stein haut nach seinen eigenen Vorstellungen. Oder hast du den Gärtner, der das Korn vielleicht pflanzt und dann aber eigentlich eher nur dafür sorgt, dass das Kind, die Pflanze, genug Licht bekommt, genug gegossen wird. Aber eigentlich wächst die Pflanze an sich, das Kind wächst von alleine und wir stellen quasi die Rahmenbedingungen dazu oder entwerfen wir das Bild. Und dann ist halt immer, ne, wie gesagt, dann ist wieder das eine Lager der Bildungsromantiker, die halt sagen, naja, Erziehung ist eine Unterstützungsform, ist ein, ne, wir geben und wir versuchen und so weiter, aber wir können das Kind nicht formen, wie wir das wollen, das wäre Manipulation und so weiter und so fort. Und dieses klassische Fabrikbild spiegelt das halt eher wieder, so nach dem Motto, wir wollen, dass das Kind so wird, wie die Gesellschaft das braucht oder keine Ahnung, wir bauen quasi, das Kind ist das Produkt in diesem Fabrikbeispiel sozusagen und nicht der Handwerker, der das entwirft. Und in deinem Beispiel ist es ja auch eher, das Kind produziert sozusagen und wird nicht produziert. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, den diese beiden Lager da quasi hätten sozusagen.
Wo würdest du dich einordnen? Wo würdest du dich positionieren? Ja, also was wird dein...
Weißt du doch.
Jetzt aber jetzt nicht nur aus der philosophischen Perspektive, sondern also wie würdest du das aktuelle Schulbild und deine Rolle positionieren auf dieser Skala von Extremen quasi?
Also mein Idealbild, ich kann mich schon mit diesem Ideal sehr, sehr identifizieren und kann ganz klar sagen, für mich ist dieses Gärtnerbild, für mich dieses Bildungsbild ist einfach, weil es mir auch einfach im Studium so hart mitgegeben wurde und das kann ich fast auch gar nicht so richtig abstreifen, weil es auch in Schule immer das war, was mir am meisten Spaß gemacht hat und so weiter und so fort, dass das schon voll mir entspricht, aber ich weiß ja ganz genau, wenn du jetzt sagst, ne, was ist das realistische Bild, wie ich in Schule handle. Ich handle nicht, indem ich morgens reinkomme und sage, so, heute ist Freiarbeit und nehmt euch, was ihr braucht und gestaltet, liebe Kinder und keine Ahnung was, sondern ich weiß, es gibt ein Abitur und ich weiß, ich muss den Leistungskurs auf dieses Abitur vorbereiten und muss dann eben genau diesen Mittelweg finden aus, ich meißel euch im Prinzip nach dem Muster der Abiturvorgaben das Wissen zusammen sozusagen, aber gleichzeitig versuche ich irgendwie Freiräume zu schaffen und zu sagen, okay, wir versuchen hier auch Bildung zu schaffen im Sinne von, ne, klassische Begriffe wie Kopf, Herz und Handpädagogik, ne, auch mal was irgendwie zum Anfassen zu haben, auch das Herz mit einzuschließen, dass man irgendwie Emotionalität schafft zu gewissen Gegenständen, was das reine effektive Abitur nicht bräuchte. Da brauchst du in der Regel ganz wenig Beurteilungsaufgaben. Da kommt nicht, werten Sie, beurteilen Sie, ob die Präimplantationsdiagnostik irgendwie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, weil das halt eben dann ja auch viel mit Meinung zu tun hat. Das kannst du ja nicht so hart bewerten sozusagen, ne? Und deswegen, das ist halt total wichtig und das ist, glaube ich, was dann eben diese Bildungsromantiker, oder was ich dann im Zweifel auch, Sorge habe, wenn diese Entwicklung so krass weitergeht und wir quasi immer messbarer werden wollen, immer mehr effizient werden wollen und so, dass dann solche Aspekte immer mehr in den Hintergrund geraten sozusagen, immer mehr quasi dann eben Anwendungswissen, reines Wissen sozusagen irgendwie geschaffen wird, weil wir das eben messen können und sagen können, das hat gut funktioniert. Aber wir können halt schlecht messen, haben die Kinder eine Haltung zu Dingen entwickelt, haben die Kinder in irgendeiner Form, sind die der Mündigkeit näher gekommen und so. Und mir ist es vollkommen klar, dass das natürlich so große Begriffe sind, die natürlich irgendwie dann auch manchmal aufgeblasen sind, so in der Form, aber irgendwie ist es für mich wichtig und fühlt sich für mich richtig an, das so jeden Tag mir zumindest so ein bisschen zu sagen. Und zum Beispiel jetzt gerade merke ich das, dass ich gerade nicht so geil Unterricht mache, weil das gerade zum Beispiel zu kurz kommt. Ich bin gerade so irgendwie bei vielen Stufen, oder bei drei von vier Kursen, also bin ich gerade an so einem Punkt, da geht es einfach gerade darum, so Grundlagen schaffen, so einfach Lernwissen zu schaffen sozusagen. Das ist dann immer das Gleiche. So, du hast irgendwie einen Einstieg, ein Bild oder irgendwie ein Zitat oder whatever, einen Einstieg, dann hast du Text lesen, dann hast du Text besprechen. Tada! So, das, ja, ja. Das ist natürlich auch Teil von Bildung. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das nicht Teil von Bildung ist, aber das ist halt dann eher dieses Teaching to the Test. So, ich weiß, wir haben wenig Zeit, Karneval kommt, Stunden fallen aus, die Klausur muss geschrieben werden und so. Und das sind dann Stunden, die fühlen sich für mich auch nicht so richtig schön an, weil da muss man quasi fast hingehen und sagen, ah, John, guter Gedanke, aber da haben wir jetzt quasi keine Zeit eigentlich für, so ungefähr. Und das ist halt super scheiße. Und das mache ich dann auch in der Regel nicht. Und dann wird es nachher knapp. Und deswegen, also das ist sowas, wo man dann eben merkt, das entspricht dann nicht so ganz meiner Vorstellung von Bildung und Erziehung in Schule. Obwohl ich halt, wie du sagst, ja auch klar sehe, dass ein Zentralabitur Vorteile hat. Dass es sinnvoll ist, dass wir sagen, wir wollen irgendwie einen Abschluss in irgendeiner Form nicht unbedingt vergleichbar machen. Ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht zwingend. Aber zumindest wollen wir einen Abschluss schaffen, wo sich dann im Zweifel auch irgendjemand drauf verlassen kann, dass das Zertifikat irgendwas bedeutet. Weil rein theoretisch, klar, ja, gab es früher auch Vorgaben. Aber ich weiß ja noch, meine mündliche Abi-Prüfung, die war also absolut lächerlich. Also das ist einfach unfair im Verhältnis zu allen anderen gewesen, was ich da gefragt wurde, so ungefähr, wie ich geprüft wurde.
Ja,
weil es einfach zu nett war, sozusagen. Und das ist einfach unfair. Und sobald wir sagen, okay, Bildung bedeutet irgendwie Unfairness und diese Effizienz bedeutet irgendwie so ein bisschen mehr Fairness im System, kann ich mich auch immer mehr dann eben mit so einem gewissen Effizienzgedanken irgendwie auch anfreunden, wenn wir sagen, dadurch diese Vergleichbarkeit schaffen wir irgendwie Fairness im System in irgendeiner Form. Ja.
Das, was ich so ein bisschen vermisse oder was mir so fehlt, ja, vermisse das Gleiche, egal, ist in dieser ganzen, ich verstehe die Balance zwischen, ne, möglichst viel schaffen quasi, also Wissen in deinen Kopf schaffen oder möglichst viel Inhalt vermitteln oder besprechen oder halt die Chance haben, einfach viele Themen zu ergründen, versus Zeit für Fehler zu haben, Zeit für Gedanken zu haben, die nicht quasi direkt zum Ergebnis führen, so ein bisschen ausschweifen, Umweg nehmen und so weiter. Und irgendwie fehlt so für mich bei der ganzen Debatte um Effizienz und Verbesserung und schneller und messbarer fehlt so ein bisschen für mich, das ist, was bei Unternehmen auch immer die komplett Katastrophe ist, fehlt so das, was willst du eigentlich damit erreichen? Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen knallharten Zielen, ich rede jetzt nicht von Umsatzzielen oder wir wollen wachsen oder irgendwas, sondern was willst du denn überhaupt schaffen? Also warum machst du das? Warum stehst du hier morgens auf? Warum gehst du in die Schule? Was willst du kreieren? Woran willst du teilhaben? Und jetzt klingt das so ein bisschen sehr nach Bildhauer, nach sehr viel Einfluss. Nee, aber am Ende des Tages ist ja auch wichtig, dass du die Frage stellst, warte mal, wenn ihr jetzt eben sagt, wir machen jetzt 12 Jahre so eine Fabrik quasi und schicken da Kinder rein und dann können die alles mögliche machen, dann am Ende sind die halt fertig und gehen halt ins Leben. Worauf wollen wir die vorbereiten? Was sollen die können? Was sind so die Skills? Was sind so die Charaktereigenschaften, die wir hervorheben möchten? Was ist das Wissen, das wir vermitteln wollen? Und deswegen kann ich total verstehen, wenn du immer wieder sagst, hey, es ist eben nicht nur die Effizienz, das reine Wissen, weil neben dem reinen Wissen formst du ja auch eben Charakter, Persönlichkeit und Werte und alles. Das heißt, für mich ist irgendwie klar, eigentlich ist es eine Frage des, wie manipulierst du quasi die heranwachsende Gesellschaft? Aber wenn wir das jetzt nicht ins Negative ziehen im Sinne von der Manipulation, sondern wie prägst du, wie formst du,
Oder wie unterstützt du quasi die bei dem Entfalten ihres Charakters, ihrer eigenen Sachen? Ne? Dann gibst du es halt so ein bisschen mehr dem Kind in die Hand sozusagen. Ne? Und wir sind dann doch die, weil wir werden nicht den Charakter brechen und komplett umdrehen, sondern es ist ja eher ein, okay, da ist irgendwie was, eine kreative Ader und wir unterstützen die weiterzugehen. Das kann man natürlich auch prägen nennen und so, ne? Das ist dann so ein bisschen Wortklauberei, aber so könnte man es zumindest auch formulieren, ja.
Ja, aber was ich halt nicht raushöre, weiß halt nicht, ob es existiert, ist, entweder sagst du halt, hey, du hast halt ein gewisses Werteverständnis, willst zum Beispiel, dass man miteinander, also dass man einander hilft, dass man einander unterstützt, weiß ich nicht, dass man füreinander einsteht, was auch immer so Werte sind, die man so, weiß nicht, in den Raum werfen kann. Das willst du irgendwie mitvermitteln, sagst, das ist halt eben das, was wir gut finden als Gesellschaft, das soll eben dann auch weitergegeben werden. Mhm. Und du sagst halt, okay, wir lassen es komplett offen und jedes Kind findet seine eigene Wertekompass und so weiter. Und manchmal klingt dieses Romantische sehr nach, hey, wir sind so komplett passiv und das Kind entwickelt sich so, in welche Richtung es sich entwickelt. Wenn es zum kompletten Arschlochkind wird, andere Leute schlägt und irgendwie blöd ist, dann werden wir natürlich zu einem gewissen Grad eingreifen, aber ich auch nicht, weil es ja unserer Philosophie nicht entspricht. Und dann hast du halt dieses, wir wollen Effizienz und möglichst viel und so weiter, aber dann ist die Frage, für was? Und egal, in keiner dieser Rollen sehe ich irgendwie so ein Menschenbild oder so ein Wertekonstrukt, wo ich sage, ja, das ist irgendwie, jetzt kann man wirklich anfangen zu messen, jetzt kann man wirklich anfangen zu fragen, ist jetzt eine Person bei rausgekommen, die wirklich Courage zeigt und die einfach für andere einsteht und die vielleicht auch klug ist und was auch immer und viel Wissen in sich trägt. Aber dadurch, dass eben dieses Konstrukt aus Wissenswerte, Fähigkeiten irgendwie für mich nicht so greifbar ist, finde ich diese Debatte halt so schwierig, weil du hast nichts auf der Gegenseite, nichts am Ende des Tunnels. Das ist einfach nur ein.
Ja, dann habe ich das vielleicht blöd dargestellt.
Irgendwas.
Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, auf der einen Seite, auf der Seite der Effizienz steht, wir wollen die Menschen auf das spätere Leben vorbereiten, wir wollen sie effizient auf den Beruf vorbereiten in irgendeiner Form oder so. Wir wollen, dass sie möglichst schnell in die Berufe kommen, weil das ist unsere Funktion. Wir wollen sie qualifizieren für den Beruf so ein bisschen. Können wir vorstellen, das steht bei dem einen so ein bisschen am Ende, so dass ein Mensch da rausgeht, der die Fähigkeit mitbringt, in den Beruf klarzukommen sozusagen irgendwie. Und auf diesem anderen Extrem, das wollte ich gar nicht so mega frei darstellen, das klang jetzt schon fast eher so reformpädagogisch irgendwie, sondern es, da wäre es so, um jetzt ganz grob nur kurz zu skizzieren, ich muss es ja jetzt nicht irgendwie groß ausführen, dass darum geht so nach dem Motto, okay, gibt es so ein bisschen so eine Definition, so ne, Erziehung ist irgendwie die Unterstützung des Kindes im eigenen Sinne zur Mündigkeit zu kommen, so ein bisschen in diese Richtung. So, jetzt die Frage, ne, was ist Mündigkeit, so, ne, dieses so ein bisschen höhengleichnismäßig, ne, die Ketten abzulegen quasi und selber quasi unbeeinflussbar oder mit eigener Meinung sozusagen an Realität heranzutreten. So nach dem Motto, okay, ich bin nicht das Fähnchen im Wind, wenn mir jemand was sagt, kann ich antworten, ich kann, werde nicht von jeder Werbung beeinflusst, ich kann quasi in Gesellschaft mich verhalten, ohne einfach nur zu allem Ja und Abend zu sagen, so ein bisschen könnte man sagen, ne? Und gleichzeitig so ein bisschen die Skills mitzubekommen, wie bewege ich mich im Leben und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es natürlich noch Unteraspekte, wie das dann so, was, ja, so Autonomie ist da irgendwie so ein großer Begriff, so nach dem Motto, ne? Dass der Mensch alles in sich quasi dann eben hat, um dann eben das Werkzeug, ne, um dann eben damit umzugehen im späteren. Wir müssen dann quasi unterstützen, dass sich das entfaltet. Heißt aber noch lange nicht, dass wenn das jetzt ein Scheißkind ist, dass das dann sich einfach so weiterentwickeln soll und man macht eigentlich nichts, sondern das wäre ja dann quasi Einschränkungen der Mündigkeit von anderen und so weiter und so fort und Menschenrechte und so. Das ist ja schon so ein Demokratieverständnis irgendwie dahinter, das irgendwie so Pädagogik fördernd und intentional sein soll. Du hast ein Ziel vor Augen. Ne? Das Ziel ist dann quasi dein Erziehungsziel. So, das Kind soll nicht mehr das andere Kind anspucken oder keine Ahnung was. Also du darfst schon auch auf diesem Bildungs-, quasi an diesem Gärtner-Beispiel, darfst du schon ein Erziehungsziel haben sozusagen und sagen, okay, es gibt eine gewisse Fähigkeit oder es gibt irgendwas, worauf wir uns Gesellschaft geeinigt haben, was Sinn macht zu machen sozusagen. Aber ich glaube, das sind dann diese beiden Extreme, ne? Dieses ich mache gar nichts oder ich entwerfe das Kind komplett nach einem Bild. Das sind wahrscheinlich die beiden Extreme und natürlich hast du Unterformen sozusagen davon. Ne? Aber ich würde schon sagen, dass beide ein gewisses Ziel verfolgen so ein bisschen, weil das ja gerade so klang wie wofür. Und ich glaube, beide haben so einen wofür. Ja. Der eine vielleicht eher so ein bisschen effizienzoptimierter, so ein bisschen so, der muss halt gewisse Kompetenzen haben, um dann irgendwie im Beruf und so weiter klarzukommen. Und der andere, der eher sagt, okay, wir wollen irgendwie eher den Menschen bilden oder wie auch immer, den Menschen irgendwie zur Entfaltung bringen und dann findet er und dann kann er sich später selber seinen Beruf sozusagen oder kann er sich selber bestimmte Dinge aneignen mehr und so. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Ziele, die vielleicht dahinter stecken.
Aber irgendwie klingt das nach dem, also für mich klingt das nach derselben Sache. Weil das eine bedingt das andere. Also klar, du kannst jetzt sagen, du bildest einen nur aus im Sinne der
Ausbildung.
Umsetzung von vorbestimmten Tätigkeiten. So nach dem Motto, du zeigst einem, wie man einen Hamburger zusammenbastelt und brät und das ist so die, dann befähigst du die Person dazu, exakt diese Schrittfolge von Tätigkeit einfach umzusetzen. Das klingt so nach der einen Variante, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass
das ist wie das
Effizienzschirm quasi.
Genau.
Ne? Ja. Und das andere wäre ja, okay, du bringst eine Person bei, selber zu denken und sich alles selbst anzueignen und dann quasi loszulegen. Und ich frage mich halt, inwiefern nicht, dass der Weg quasi, der realistische Weg, immer beides eben beinhaltet. Du musst.
Auf jeden Fall.
Und anders gesagt, um zu dem Ziel zu kommen, dass du eben frei von Einflüssen möglichst eigenständig denken kannst, musst du eben eine harte, in Anführungszeichen, Ausbildung genießen, möglichst viel dir Wissen aneignen, viel lernen in verschiedenen Bereichen, damit du die Welt verstehst und damit du eben in einer Welt, die sich weiterentwickelt, manipulativ ist und dich beeinflussen will, damit du klarkommen kannst, musst du die Welt erstmal verstehen, dafür musst du halt eben all diese Dinge lernen. Wenn du es nicht schaffst, all diese Dinge lernen, dann wirst du automatisch zu einem Opfer, weil automatisch die Welt dich quasi verschlingt. Und deswegen klingt es für mich irgendwie ziemlich ähnlich. Ja. Und irgendwie ist die Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Ne? Mhm. Also am Ende des Tages ist halt nur die Frage, wie kommst du da hin? Und ist es falsch zu sagen, hier ist möglichst viel Wissen in deinem Kopf und jetzt geh? Oder sagst du halt, hier ist weniger Wissen, aber dafür mehr von etwas anderem und dann bist du besser vorbereitet. Also eigentlich streitet man sich darum, wer bereitet den Menschen eigentlich besser auf die Welt vor, die nach der Schule folgt.
Ja, und du kannst dir natürlich immer vorstellen, also es gibt dann gute, effiziente Bildung und es gibt schlechte, ineffiziente Bildung sozusagen. Ne? Also selbst wenn du das eine extrem bevorzugst sozusagen, also die eine Richtung sozusagen bevorzugst, kann das ja innerhalb dieser Richtung auch vollkommen schieflaufen. Ne? Gehen wir das Bild der Langzeitstudenten, die dann irgendwie 15 Jahre im Studium hängen und dann im Zweifel auch gar nicht mehr so viel Vorlesung mitnehmen und am Ende sind die auch nicht gebildeter als jemand, der jetzt innerhalb von 3 Jahren das Studium durchgezogen hat. Warum ist denn diese effiziente Bildung dann, sage ich mal, schlechter gewesen, als nur weil jemand jetzt quasi 15 Jahre Zeit genommen hat, sich sozusagen. Ne? Also das muss man auch immer gegenüberstellen, dass nur weil, ne, also das, wenn man beide halt irgendwie, kann man positiv und negativ auf jeden Fall sehen. Deswegen ist es wie immer so eine Art Mittelweg. Ne? Du musst irgendwie es schaffen, eine irgendwie effiziente, sinnvolle Bildung zu schaffen. Ich glaube nur, sobald du zu sehr in das eine Extrem driftest, im Sinne von zu viel Freiheit, zu viel, die Bildung steht über allem, das ist irgendwie so ein waberndes Ideal und so, dann ist es nachher so ungreifbar, dass nachher keiner mehr weiß, was es ist und jeder macht irgendwie so seinen Weg zur Bildung und am Ende ist irgendwie keiner mehr gebildet, weil keiner mehr weiß, was eigentlich abgeht, so ungefähr. Genauso auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, wir verkürzen jetzt Schule nochmal um 3 Jahre, damit es noch effizienter ist und ne, dann funktioniert es ja auch nicht. Das heißt, du musst ja irgendwie sagen, okay, wie lange wollen wir Kinder in Schule behalten, wie lange können wir uns das leisten als Gesellschaft und so weiter und so fort. Und ich glaube, den Aufschrei gibt es halt immer dann, wenn es dann heißt, okay, wir gehen von G9 zu G8 sozusagen. Ne? Wir nehmen ein ganzes Jahr weg sozusagen vom Bildungsweg sozusagen und dann gewinnt sozusagen dieser Aspekt der Effizienz ein bisschen und die Bildung geht
im
Zweifel ein bisschen zurück. Ja.
Darf ich ganz kurz? Ich finde es so interessant, dass Effizienz immer an der Zeit gemessen
wird. Aber das wird in der Didaktik, also in Schulbildung einfach ziemlich hart, ja.
Ja, das finde ich interessant, weil im Grunde genommen könntest du ja, statt dir die Frage zu stellen, ein Jahr mehr oder weniger, quasi, könntest du die Frage stellen, welches Wissen, in welcher Form, in welcher Tiefe, in welcher Ausprägung, das ist eigentlich deine Variable, mit der du voll viel spielen kannst. Du kannst sagen, bleib immer bei 13 Jahren oder 12 Jahren Schule, aber wir restrukturieren, welches Wissen in welcher Intensität oder wie vermittelt wird. Weil ich glaube, das ist eigentlich das Spannende, ist nicht nach dem Motto, wie viele Stunden erhältst du in Bio, sondern wie gut bist du als Lehrkraft oder wie auch immer, oder wie gut ist das Material, das Angebot, um in möglichst wenig Zeit möglichst den Aha-Moment schnell zu triggern. Weil darum geht es ja oft, dass du einfach Konzepte verstehst, dass du lernst, wie Dinge funktionieren. Und das ist eigentlich egal, am besten dauert es nicht 5 Stunden, sondern 1 Stunde, bis die ganze Klasse da sitzt und sagt, verstanden, wie Genetik funktioniert. Mhm. Und da kannst du das nächste Thema machen. Und deswegen, für mich klingt das immer nach, wir haben hier so einen Stoffball und entweder drücken wir den zusammen, ein Jahr weniger oder ein Jahr mehr und das ist unsere Variable. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist für mich nicht die coole Effizienz von Bildung, sondern die coole Effizienz wäre zu sagen, wie enablest du Lehrer, wer auch immer, oder Material zu sagen, hey, ich brauche 30 Sekunden, aber die ganze Klasse sagt, Alter, geil.
Ja.
Verstanden.
Würde ich dir zu 100% zustimmen. Das Problem ist, glaube ich, da, dass das die Erfahrung einfach zeigt, dass es leider so nicht gemacht wurde bisher. Und jeder sich wünschen würde, dass das, also jeder würde sich da nicht, also keiner würde sich beschweren, wenn das passieren würde, dass es Effizienz mal anders gedacht würde. Nur das Problem ist, beim Wechsel von G9 zu G8 war es so, dass eigentlich quasi der Inhalt quasi gleich geblieben ist. Man hat dann quasi nicht gesagt, okay, pass auf, wir können das effizient machen im Sinne von, das sind eh so Bruchstückthemen, die braucht kein Mensch mehr, wir wollen es irgendwie auf diese Themen optimieren, sondern man einfach gesagt, okay, ihr habt grob für den gleichen Stoff einfach weniger Zeit. Das heißt, es war wirklich dieses klassische, wir drücken den gleichen Ball einfach ein bisschen zusammen und sagen, ja, weniger. Und jetzt hat man auf dem Wechsel zu G9, hat man dann gehofft, hey, cool, jetzt kriegen wir wieder mehr Zeit für die Sachen und wir können uns ein bisschen, ne, wir können wieder mehr links und rechts denken sozusagen und wir können uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Und jetzt kommt quasi neuer Stoff dazu. Das heißt, man hat im Prinzip den Ball zusammengedrückt, den Stoff quasi gleich gelassen, jetzt lässt man den Ball wieder los und jetzt kommen aber neue Themen da rein und macht dadurch den Ball quasi so ein bisschen aufgeblähter, aber dann gar nicht in mehr Zeit, als man vorher gemacht hat. Das heißt, da wird ganz viel mit dieser zeitlichen Komponente gespielt und aus Sicht vieler Kolleginnen und Kollegen, da bin ich zu wenig im Geschäft sozusagen, also noch zu kurz, um das richtig beurteilen zu können, aber das ist zumindest das, was ich mitbekomme. Ja, ja. Aber leider verändert man auf der inhaltlichen Stoffebene so wenig, dass man da das Effizienzkriterium eben nicht sinnvoll sozusagen anlegt, sondern man hat eher das Gefühl, es wird mehr, das Abitur verlangt quasi mehr Themen. Das heißt, man hat weniger Zeit für mehr Stoff bis zum Abitur. Und das ist ja nun mal irgendwie so unsere Hauptaufgabe in der Oberstufe dann quasi, den LK aufs Abitur vorzubereiten.
Ja, klar, klar.
Und je weniger Zeit man dafür links und rechts hat, desto nerviger ist es quasi. Das heißt, da würde es quasi einfach gut tun, nach dem Kriterium der Effizienz einfach mehr Zeit zu haben, zu sagen, okay, wir können diese Themen tiefer durchdringen, indem wir einfach mehr Zeit quasi bekommen. Oder indem einfach 2-3 Themen aus dem Abi gestrichen werden. Dann würden wir ja auch mehr Zeit bekommen, hätten für die Themen einen vertiefenden Zugang und vertiefendere Zeit sozusagen, wo, glaube ich, auch jeder mit zufrieden wäre. Also keiner würde sich beschweren, wenn wir darüber reden, wir versuchen Bildung auf eine effiziente Art sinnvoll zu gestalten sozusagen. Nur das Problem ist, die Erfahrung zeigt bisher, glaube ich, dass dieses Kriterium der Effizienz vom Bildungsministerium in irgendeiner Form leider nicht so richtig geil angewandt wird. So, ne, wie wir ja auch gesagt haben, wir haben ja dieses Blatt da durchgelesen von der KMK bezüglich hier, wie können wir Lehrerstellen schaffen. Da sehen wir ja auch im Zweifel so dieses Effizienzkriterium von wegen, naja, wir versuchen jetzt irgendwie Leute abzuordnen, umzustellen und so versuchen wir irgendwie Lücken zu füllen, aber nicht mit fachlichen, guten Menschen, indem wir halt Qualität sichern, sondern indem wir eigentlich da, naja, effizient zahlen oder schaffen sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was weswegen diese Debatte so feurig ist und weswegen da so wenig Hang zum Mittel ist, weil immer die Sorge ist, wenn der Bildungsromantiker einen Schritt Richtung Effizienz geht, dass dann auf einmal gesagt wird, naja, aber wenn man das auch in der Zeit schaffen kann, dann brauchen wir gar nicht 8-9 Jahre und so, wo man aber sagt, naja, aber das sind doch die wichtigen Sachen, die eben nicht im Zweifel dann 1:1 im Lehrplan stehen, sondern wo man im Zweifel nochmal tiefer reingehen kann und so. Ja, das nur so ganz grob. Aber es ist natürlich auch super schwer, Bildung zu operationalisieren, so allein diese Kompetenzen zu formulieren, Bildungsinhalte zu formulieren, ist super crazy.
Ja, das ist das, wo ich immer wieder zum selben Schluss komme. Ich glaube halt, dass es eben zu crazy ist, als dass es halt eine zentrale Instanz halt hinkriegen kann. Ich glaube, dass du nur verlieren kannst. Ich glaube nicht, dass die Leute zwangsläufig doof sind oder schlechtes Weltbild haben. Ich glaube, wenn du diese auf der Cocktailparty triffst, wen auch immer, Ministerium, irgendwelche Bildungspädagogen, egal wen. Ich glaube, bis auf diese 2-3%, die immer Gaga sind, so, weil, ne?
Auf beiden Seiten.
So, aber ich glaube, ja, genau, auf allen Seiten so. Aber ich glaube, so die Kerne und sagen, hey, eigentlich wissen wir alle, was wir tun müssen, was wir ändern müssen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich komme immer wieder zum selben Gedanken. Nutz doch die Kraft der Evolution, so nach dem Motto, erlaub doch verschiedene Formen, erlaub doch mehr Konkurrenz, ne? Weg von diesem Monopol und lass irgendwen mal ein cooles Bildungskonzept ausprobieren. Wenn das fehlt, dann haben vielleicht 15 Kinder so einfach ein semi-geiles Konzept, so, dann werden die Eltern sagen, nee, ist doof und machen wir nicht nochmal. Werden die deswegen durchs Leben fallen? Wahrscheinlich nicht. So, seien wir ehrlich, so wichtig ist dann das Thema, also so prägend ist es ja dann auch nicht, dass es automatisch heißt, wenn nur mal du schlechte Lehrerpersönlichkeit mal erwischt hast oder nicht den besten Stundenplan, dann heißt es nicht, dass du für dein Leben verdammt bist. Es gibt so viele Menschen, die durch Schule irgendwie gerutscht sind mit Ach und Krach und die erfolgreichsten, glücklichsten Menschen der Welt geworden sind. Deswegen, für mich klingt das immer wieder nach, wenn man zu sehr irgendwie in diesem Streit sich verfängt in Effizienz gegen das und wie und bla. Irgendwie kommt man nicht weiter. Man tritt so auf der Stelle, weil man gefühlt auch nicht so wirklich viel tun kann. Weil sobald man Schritte in die eine oder andere Richtung macht, wie du gesagt hast, hat man Sorge, dass das andere Extrem übernimmt. Und man hängt so ein bisschen auf der Stelle.
Ja, so. Zwei Sachen dazu. Auf der einen Seite, wir probieren das ja genau auch, also wir machen das ja in einem sehr harmlosen Rahmen, tun wir das ja im Prinzip, dass wir sagen, okay, wir erlauben irgendwie zum Beispiel Gesamtschulen und Gymnasien, die ja beide im Prinzip das Abitur als Abschluss auch haben, wo man sagt, okay, wenn wir uns auch sicher wären, dass die eine Schulform besser als die andere wäre, dann sollten wir auch nur die eine machen, weil wir wollen ja allen die bestmögliche Bildung garantieren. Wenn wir wissen, okay, Schulform A kann das bieten und Schulform B nicht, dann warum, wenn man das sich da quasi traut, zu sagen, wir fahren zwei parallele Schulsysteme, warum sollte man dann nicht noch einen dritten Competitor quasi erlauben? Warum sollte man dann nicht eben, also deswegen ist es ja gar nicht so eine crazy Forderung zu sagen, okay, wir haben Privatschulen und so, ne, wo man eben das ja quasi erlaubt. Wir haben crazy Reformschulen, wo man auch zu teilen auch irgendwie das Abitur erlaubt, wo man sagt, okay, solange ihr am Ende diese Prüfung schafft, ja, ist mir das scheißegal, so ungefähr. Ne? Und ja, wie man da hinkommt, dann könnte man ja eben sagen, ne, ob man jetzt sagt, die Leute setzen sich 8 Jahre vor Khan Academy und können am Ende das Abitur schreiben, war das dann schlechtere Bildung als die andere? Also, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber ne, also das kann man ja diskutieren. Ja. Und ich glaube, den zweiten Punkt habe ich vergessen, war auch nicht mehr so wichtig.
Ja. Ja, ich habe nur einen anderen Aspekt, aber ich glaube, das wäre jetzt zu großes Thema. Ich glaube, das
können wir nichts mehr machen.
Also, ja, irgendwie, ja. Ich kann nur so abschließend, glaube ich, für mich so Gedanken oder so ein Gefühl loswerden. Ich mir denke, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei mit der Vorstellung, wenn ich selber mal Kinder bekommen sollte eines Tages, die dieses Schulsystem zu schenken. Das widerstrebt mir so auf so vielen Ebenen. Einfach nicht, weil ich sage, es ist so schlimm und ne, ich meine, ich bin ja selbst ein Produkt daraus. Ne? Ja. Also
muss es ja gut, ne, sein.
Also heißt ja nicht, dass es. Heißt ja nicht, dass es einen komplett verkorkst. Vielleicht bin ich auch komplett verkorkst. Aber es wäre so mit so einem Beigeschmack oder mit so einem Gefühl dabei, wo ich mir denke, ja, irgendwie nicht geil. Also voll. Weil es gibt, also es ist in keinem Extrem scheiße, aber es ist auch keinem Extrem geil. Und ich denke mir so, sollte es nicht geil sein? Gibt es nicht irgendeine Chance, dass es halt bei Kette wie was Cooles erlebt? So Baumhäuser baut oder was weiß ich dann.
Ja, oder
und keine Ahnung, vielleicht auch Wrestling betreibt, damit es bei den Physical 100 machen kann. I don't know.
Ja, aber wahrscheinlich ist es genau diese Diskussion, die man halt wahrscheinlich, die auch schon Menschen seit Jahrtausenden über Demokratie führen, so nach dem Motto, ne? Irgendwie sollten wir doch ein geiles Konzept haben, wo alle sagen, ja, das finden wir mega geil und nicht so, ja, das ist schon ganz cool, aber es könnte irgendwie cooler sein, so, ne? Ist halt die Frage. Das so einfach quasi dann eben geht, aber es wäre cool. Wenn, und ich muss aber ehrlich sagen, also ich habe dieses schlechte Gefühl nicht so ganz, obwohl ich ja gerade da drin bin und auch oft genug quasi kritische Dinge quasi über Schule sage, erlebe ich ja auch ganz, ganz viel Cooles, Positives. Aber witzigerweise ist das halt ganz viel das Zwischenmenschliche, was ich sehe, ne? Dass halt eben diese coolen Freundschaften entstehen, dass da irgendwie ganz viele Dinge passieren, da wo man eigentlich nicht zwingend Schule für braucht. Also, dass man so den reinen Aspekt der Wissensvermittlung sozusagen, da kann ich mir schon viele Dinge optimaler sozusagen vorstellen. Was mich halt so ein bisschen tröstet, ist, wie gesagt, man muss halt, also, wenn man Pech hat, hat man halt einfach Pech. Und wenn man Glück hat, dann hast du halt jemanden, der da dem Schule liegt, der läuft da einfach easy durch, so wie das bei uns so ein bisschen dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt sozusagen war. Und dann ist eigentlich quasi alles cool und dann ist das die schönste Zeit, die man sich so vorstellen kann. Aber du kannst natürlich auch immer Pech haben. Du kannst Pech haben, dass du in der 5. Klasse einen blöden Klassenlehrer gerätst, der dir im Prinzip deine ganze 5., 6. Klasse verkorkst. Dann musst du die Schule wechseln, bla bla, erste Misserfolgserlebnisse, bla. Und das sind ja alles Sachen, die dich so hart prägen und du im Zweifel gar nicht so mega viel für kannst. So, also ne, wir tun ja immer so, als wäre es alles so die Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler, die können das einfach nicht. Naja, es können viele Faktoren da reinfließen, ne? Vielleicht ist ein Jahr zu früh eingeschult, vielleicht ist der Lehrer irgendwie nicht so geil, vielleicht ist da gerade irgendwas Privates und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Und ich glaube, das sind dann diese Aspekte, wo man leider dann als Eltern irgendwie einfach hoffen muss, dass man Glück hat. So, und das ist halt schade, dass man sich quasi gerade auf ein System verlässt, wo man dann einfach so Daumen drückt und sagt so, bitte, 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 bitte. Lass es gut gehen, ja.
Das ist halt das, was mich so vielleicht mal für dieses ungewohnte Gefühl auch gibt. Das ist halt das Prinzip Hoffnung. Ich finde das halt keine gute Strategie, einfach zu hoffen und zu sagen, hey, ja, ich weiß, die nächsten 5 Jahre werden scheiße. Aber hey, wir gehen nachher zum Fußball. Okay? Also, weißt du, das ist so unbefriedigend einfach, die Vorstellung. Also, das ist, wie gesagt, das ist nicht schlimm. Ich würde nicht da sitzen und sagen, oh Gott, mein Leben ist so schrecklich. Ja. Sonst was. Es ist einfach nur ein dumpfes Gefühl irgendwo in der Magengegend und du denkst dir, ja.
Ich glaube vor allem auch, weil es eben dann im Zweifel wie ein Drittes betrifft, also ein Kind, in dem Fall dein Kind sozusagen. Ich glaube, wenn es uns selber betreffen würde, und wir wären in so einem System, ne, zum Beispiel, dass ich jetzt als Lehrer gut in diesem System arbeiten kann, dass ich eben auch zeitkritisch finde, aber auch eben super viele coole Sachen daran sehe sozusagen. Da kann ich ja jeden Tag in meinem kleinen Rahmen mitgestalten und kann immer sagen, ja, wenn ich unglücklich bin, gehe ich halt raus und lass mich halt in Ruhe und ich kann selber gestalten, weil ich eine gewisse Illusion von Mündigkeit spüre sozusagen, ne? Dass ich das Gefühl habe, okay, ich kann meine eigene Entscheidung treffen und kann einfach sagen, so, lass mich halt in Ruhe. Aber wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Kind hast, das zur 5. Klasse geht, und dann kannst du dir nicht sagen, ja, ist scheißegal, mach einfach, was du willst, also, ist scheiß auf Schule und es wird schon irgendwie funktionieren. So funktioniert unser Schulsystem, unsere Gesellschaft gerade halt nicht. Und das ist halt kacke, wenn du halt nicht einwirken kannst. Und dann wirst du auf einmal nachher zu diesem nervigen Vater, der zum Elternsprechtag geht und die ganzen Lehrer zur Sau macht und denkt so, ja, es wirkt sich fürs Kind noch schlimmer aus, so ungefähr. Aber du bist halt so machtlos. Und das ist halt dann, glaube ich, das, was das nochmal schwieriger macht, diese Situation.
Voll. Und ich finde, dass es gibt so Themen, da kann man einfach sagen, okay, fuck it, sehen wir drüber hinweg. Lass uns da keinen Druck ausüben, weil es hilft ja nicht. Mhm. Aber das ist so ein Thema, wo ich sage, der Druck muss halt so hoch sein und der soll nicht nur durch QA hervorgerufen werden, sondern wirklich einfach konstant da sein, dass die Leute, die in welcher Position auch immer sitzen, bei der Bezirksregierung oder beim Land oder wo auch immer, dass sie einfach wissen müssen, scheiße, ich muss jetzt was Geiles kreieren, so, ich muss jetzt ein cooles Konzept machen, so, es muss jetzt geil sein, weil die Leute lynchen mich sonst auf der Straße, weil ich ihre Kinder komplett verhunze. So, das und dieser Druck sollte existieren, finde ich. Für die Kinder, nicht fürs Ego, nicht für dich, für mich, wer auch immer, sondern einfach nur, weil du dir denkst, okay, warte mal, das sind die unseren Arsch retten irgendwann. Das ist so unsere Karte zum Glück. So. Ich glaube, so ab einem gewissen Punkt denken Leute so, dass sie sagen, scheiße, ich hab's selbst verkackt.
Möglich.
Kind reißt es schon. Nein, also ich glaube halt,
ja, die Frage
das ist so ein Thema, wo ich einfach sage, dann lohnt es sich, den Druck aufrechtzuerhalten. So.
Ja, ich nur ganz kurz, die Frage ist immer, ob Druck immer zu was Besserem sozusagen führt, ne? Also ob da Druck, sage ich mal, das richtige Mittel ist in irgendeiner Form, aber vielleicht ist es so, keine Ahnung, kann ich.
Erwartungsdruck.
So. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist es so. Ich
ja, was denn sonst?
Ja, also, deswegen
ich das ist halt so ein Ding, wenn du da sitzt, ne, in deinem Büro in Düsseldorf oder wo auch immer, und du denkst so, ja, oh, ich habe jetzt noch ein Meeting da, eine Konferenz da. Das sollte nicht deine Sorge, oder ne, das sollte nicht deine Sorge sein, so habe ich das richtige Hemd angezogen, sondern fuck man, was können wir tun, damit das System nicht mehr so kacke ist? Das muss dein 24/7 Gedankengang sein. Und ich weiß ja, ob das der Fall ist.
Ja. Keine Ahnung. Das wäre also, wenn hier Bildungspolitiker zuhören, schaltet euch gerne mal rein und sagt Bescheid, wenn ein Interview können wir gerne führen, kein Problem, meldet euch einfach an.
Auf gar keinen
Willi Fall. Willi hat
dann können wir unsere ganzen Conspiracy-Theorien nicht
auf. Dann wird das einfach alles debunked und dann kommen so Leute und sagen so, hey nein, das geht einfach gar nicht. Und man ist so, warte,
aber
alles macht keinen Sinn mehr. Das war doch alles, woran ich geklammert habe in Schule. Wie Bildung ist eine Illusion.
Ja, ich guck gleich erstmal ein bisschen Physical 100 und bilde mich.
Yes, 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 wir brauchen noch die Zeit dafür. Wir müssen jetzt hier langsam mal Schluss machen.
Genau, ja, jetzt genug gequatscht.
Ja, ja, ciao. Okay. Peace out.
Tschüssikowski. Ja.